Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Hello again da draußen an den Empfangsgeräten. Nachdem unser Jahresrückblick im Januar ja quasi Dreipod Standard geworden ist, steigen wir jetzt eigentlich erst so richtig in ein neues Jahr der popkulturellen Top-3-Listen ein. Heute reisen wir zurück in eine Zeit, in der Actionhelden grundsätzlich aus der Hüfte geschossen haben, nie nachladen mussten, Auto explodierten, wenn man sie nur schief ansah, Droiden mehr Gefühl zeigten als Menschen, Schulterpolster eine Lebenseinstellung darstellten und selbst Mittelalterproduktionen von warmen analogen Synthesizern untermalt wurden. Willkommen in den 80ern. Die Macht ist stark in dieser Folge. Und nicht nur ich heiße euch willkommen, denn es kann nicht nur einen geben. Hier ist der Mann, der Spoiler nicht als Fehler sieht, sondern als Service. Hier ist der liebenswerte Björn.
I'll be back.
Yippie-yay, Schweinebacke. Und hier ist der Großmeister des Filmwissens. Hier ist Yoda, Micha.
Hallo Daniel, schönen guten Tag. Sag mal, Tag. Bevor du weitermachst, welches Mittelalter-Epos hat Sinti-Musik? Meinst du Highlander oder was war das?
Der Tag des Falken natürlich.
Natürlich. Ja. Wer kennt es nicht?
Ja, genau. Wir schließen noch die Vorstellungsrunde ab. Ich bin Daniel, ich komplettiere dieses Triumvirat des Wahnsinns und sage einmal mehr, Jungs, schön, dass ihr da seid. Lasst uns über die 80er reden.
Sehr, sehr gerne.
Und heute möchte ich zum Einstieg von euch mal nicht wissen, wie es euch in der Vorbereitung auf diese Folge ergangen ist. Also nicht, dass mich das nicht brennend interessieren würde. Ja, das kannst du ja gleich in deine ganzen Nominierung einbauen. Nein, vielmehr möchte ich von euch erfahren, warum aus eurer Wahrnehmung, und Micha, vielleicht möchtest du beginnen, warum in eurer Wahrnehmung gerade die 80er Jahre popkulturell ein so besonderes Jahrzehnt sind. Und dabei möchte ich mal unsere ganz persönliche Nostalgie außer Acht lassen.
Ja, das wäre natürlich mein Go-To-Move gewesen.
Ja, den wollte ich dir nehmen. Den kriegst du heute nicht, sondern...
Default. Naja, aber ich muss es trotzdem kurz anreißen, weil es natürlich das Jahrzehnt war, wo ich zum ersten Mal bewusst Filme gesehen habe, entweder im Fernsehen, auf Video, VHS.
Ja.
Und natürlich im Kino auch zum ersten Mal. Mhm. Aber natürlich, wenn man das ein bisschen größer macht, den Fokus, ist es natürlich das Jahrzehnt der Blockbuster gewesen. Also da... wo das wirklich zur Masche wurde. Klar, es fing in den 70ern an mit Weiße Hai und Star Wars, aber ich glaube, die volle Blüte hat es dann erst in den 80ern erreicht. Und das wird natürlich spannend zu sehen sein, ob diese Filme sich dann, die ja auch so ein bisschen ja das Grundrezept für die Filme, die wir heute sehen und die ganzen Franchises gelegt haben, ob die das immer noch unseren Top 3 geschafft haben.
Mhm. Ja. Björn, wie siehst du das?
Also einerseits schließe ich mich dem an, was Micha gesagt hat. Andererseits glaube ich, dass tatsächlich damals noch, was das Film angehen, mehr Kreativität herrschte. Es war wahrscheinlich auch wirklich so eine Goldgräberstimmungszeit des Ausprobierens. Mhm. Vielleicht auch, weil technische Dinge möglich wurden, die vorher nicht möglich waren. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die 90er den 80ern jetzt nicht grundsätzlich in vielem nachstehen. Also, dass das vielleicht beide Jahrzehnte die herausragen und sich danach erst wirklich fundamental was verändert hat. Mhm. Und ich kann nur ergänzen, für mich ist diese Nostalgie der 80er ja gar nicht so stark wie bei Micha, weil ich in den 80ern eigentlich tatsächlich ja fast gar nicht diese Filme gesehen habe. Also auch in meiner...
Björn hat nur gelesen in den 80ern.
Ja.
Fürs Protokoll. Ja, also ich hab von 86 bis 88 die Buddenbrooks gelesen.
Natürlich.
Nein. Ja. Ich habe aus meiner Top-3-Liste und auch in der Longlist, deswegen, da gucke ich gerade hin, Daniel, es ist nicht die Wand.
Ja.
Da habe ich ganz viele Filme aus den 80ern, von denen ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich sie erst in den 90ern überhaupt das erste Mal gesehen habe oder aber frühestens 1989. Das heißt, diese Nostalgie zählt für mich in dem Sinne nicht und trotzdem habe ich irgendwie so ein nostalgisches Feeling von Kindheit, wenn ich an diese Dinger da sehe.
Ja.
89, als die Mauer gefallen ist, da konnte Björn dann auch alle Westfilme gucken.
Richtig.
Während er den Wind of Change
gewinnt. Da blies der Wind of Change. Wind of Change
auf den Lippen hatte,
genau. Genau. Aber Micha, ich glaube, du hast gerade auch nochmal ein sehr wichtiges Stichwort geliefert, nämlich VHS. Ich glaube tatsächlich auch, dass dieses wiederholte Abrufen von Filmen einfach auch nochmal ein großer Gamechanger war, weil ich glaube, sich dadurch auch natürlich so diese ganzen popkulturellen Elemente und Geschichten und natürlich auch das ganze Nerdwissen, die Zitate, also all diese Dinge, die natürlich nachher dann auch irgendwie popkulturelle Phänomene hervorgebracht und begründet haben, durch VHS, durch Videokassetten einfach nochmal ganz, ganz stark beschleunigt worden ist. Ist so zumindest mein Eindruck. Also ich glaube, da ist auch technologisch einfach sehr, sehr viel passiert, so in den 80ern.
Auch wenn du es nicht willst, ich muss trotzdem noch mal ganz kurz darüber reden, wie es mir mit der Folge ging.
Na gut, weil du es bist.
Denn einerseits, Daniel, bin ich ganz schön traurig.
Warum denn jetzt schon wieder?
Dass du uns dieses ganze schöne Thema der 80er-Jahre-Filme in nur eine Folge gepresst hast und uns damit die Gelegenheit genommen hast, da öfter drüber zu sprechen.
Mhm. Du hättest gern noch mal einzelne Jahre gehabt, Björn.
Ja, du hast ja letztens was vorgeschlagen. Na, so, du hattest ja
zwei.
Genau, ja, Zweiteilung oder sowas.
Oder also, deutsche.
Ich weiß es nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, mir darüber Gedanken zu machen. Das war Daniels Aufgabe. Ich bewerte nur das Ergebnis. Und gleichzeitig will ich aber auch betonen, lieber Daniel, dass ich auch sehr dankbar dafür bin, weil ich nämlich in der letzten Zeit auch die Gelegenheit nochmal genutzt habe, einige dieser 80er-Jahre-Filme mal wieder zu gucken, die zumindest, die ich länger nicht mehr gesehen habe. Und das war eine schöne Reise down Memory Lane.
Na, ich habe ja diese Befürchtung ab und zu mal, ich glaube, in dieser Folge habe ich sie ganz besonders stark, dass wir ein paar Überschneidungen haben werden. Also wenn auch nicht bei den Robert Redford-Filmen, die Björn nominieren wird, aber ansonsten wird es, glaube ich, schon ein paar Überschneidungen hier und dort heute hageln. Hey. Ja, ich glaube schon. Aber gut, wie immer lasse auch ich mich überraschen. Micha, möchtest du noch etwas zu deiner Nostalgie und der Vorbereitung sagen oder packst du das in deine...
Eine Sache, mir ist aufgefallen, als ich mit meinen dreien fertig war, dass keiner meiner drei Filme aus meiner Top 3 in der damaligen Gegenwart spielt. Also in dem Jahr, wo er gedreht wurde. Mhm. Mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt mal kurz alleine.
Mhm. Ja, sehr schön.
Aber
während Björn noch darüber nachdenkt, werde ich noch ganz kurz den organisatorischen Part übernehmen, weil damit wir in den Reihenfolgen jetzt nicht völlig durcheinander kommen, weil wir hatten ja jetzt unsere Sonderfolge mit dem Jahresrückblick und jetzt quasi die erste Themenfolge des Jahres 2026, werden wir es diesmal wieder so machen. Björn beginnt, dann folgt Micha und ich schließe die Runden jeweils ab. Nächstes Mal ändert sich das endlich wieder, denn für die kommende Folge im März legt Micha das Thema fest. Womit er uns quälen wird, verrät er uns am Ende dieser Folge. In diesem Sinne, lieber Björn, Taschentücher liegen bereit. Welcher Film bekommt bei dir die Bronzemedaille?
Ja, erstmal möchte ich noch was zu meinen Überlegungen kundtun.
Ja.
Natürlich. Ich habe ja schon beim letzten Mal und beim vorletzten Mal betont, dass ich mir eine neue interne Regel gesetzt habe und nämlich die, dass ich versuche, so wenig wie möglich Wiederholungen hier zu machen in den Folgen. Das heißt, ich habe mir auch heute wieder gesagt, ich versuche, Filme zu nehmen, die ich nicht an einer anderen Stelle schon mal nominiert habe. Mhm. Selbst wenn sie da nicht als Film aufgetaucht sind, sondern weil ich da vielleicht den Score nominiert habe oder sowas. Das ist mir in vollem Umfang gelungen. Super, Björn. So, das heißt, ihr werdet heute...
Moment mal ganz kurz. Du kannst dich natürlich dafür loben. Es kann aber auch eine billige Möglichkeit sein, einfach was Neues zu machen, um sich so ein bisschen rumzudrücken. Von wegen nach dem Motto, nicht, dass das schon mal einer von uns gemacht hätte, aber von wegen, den Film brauche ich ja nicht nennen, weil den habe ich ja damals schon genannt.
Ich würde so weit gehen, man kann sich damit auch selbst ein Bein stellen und nachher etwas nominieren, wo man vielleicht sagt, boah, jetzt brauche ich wieder so eine Dreipot-Irrtümer-Folge, damit ich das irgendwie wieder ausbügeln kann und das wieder relativieren. Also es ist gefährlich, Björn.
Das sind alles Sachen, die in euren Köpfen stattfinden.
Es ist mal wieder gefährlich, was du...
Defizitorientierung, Schuld, Sühne, all diese Gedanken, die spielen bei mir alle keine Rolle. Sondern ich habe einfach keinen Bock, zum dritten Mal über irgendwas zu reden, was ich ja schon dreimal erzählt habe.
Ja.
Also gibt es heute drei neue Filme, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Mhm. Und Zweites Kriterium, das ist ja Standard bei mir in Dreipod. Es ist, ich habe mir jetzt nicht darüber gedacht, welcher Film ist jetzt hier irgendwie am besten gemacht worden oder sowas, sondern ich habe einfach nur gesagt, worauf habe ich Lust? Was ist am Herzen dran?
Ja, wo geht's ins Herz? Das wollte ich gerade sagen. So. Ja.
Und meine Nummer 3 ist Back to the Future Teil 1.
Hey, legt er gleich mit so einem Knaller los?
Ja, so. Richtig. Ja? Ist auch meine Nummer 3.
Da muss ich natürlich jetzt auch gleich einhaken und sagen, ich habe den nicht auf der Liste.
Ja, da ja, sieht man mal, das schon erster Fehler für heute.
Genau, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Denk
mal drüber nach.
Ja.
Na schön, dann sind wir uns doch schon mal einmal einig, Daniel.
Ja, aber Björn, es ist ja deine Runde, insofern leg doch erstmal los.
Was soll man sagen? Back to the Future oder Zurück in die Zukunft, Teil 1. Ist ein Film aus dem Jahr 1985 vom Regisseur Robert Zemeckis mit Michael J. Fox in der Hauptrolle, der den jugendlichen Marty McFly spielt, der der in den USA lebt und einen Freund hat, der Wissenschaftler ist, Dr. Brown, gespielt von Christopher Lloyd. Und dieser Wissenschaftler, der hat eine Zeitmaschine kreiert in Form eines Sportwagen, nämlich eines DeLorean. Der wird mit einem Kernreaktor betrieben und mit ein bisschen Plutonium, was sich Dr. Brown von ein paar libyschen Terroristen besorgt hat, die ihm jetzt aber auf den Fersen sind. Und in einer brenzligen Situation erschießen sie diesen Dr. Brown und Marty flieht in der Zeitmaschine versehentlich ins Jahr 1955. Dort trifft er auf seine Eltern in Jugendform. Und alle möglichen anderen Charaktere, die wir aus seiner Präsenzzeit bereits kennengelernt haben. Ja, sein Vater ist ja ein duckmäuseriger Loser, könnte man sagen, in der Gegenwart, der von einem Mann, der mit ihm auch schon zur Schule gegangen ist, Biff, drangsaliert wird. Und eben diese beiden trifft er unter anderem in der Vergangenheit wieder, genauso wie seine Mutter als junge Frau und aber auch eben diesen Dr. Brown. Und dann entspinnt sich eben eine Geschichte, auf der Marty das Ziel hat, zurückzukommen in seine Gegenwart und gleichzeitig aber nichts in der Vergangenheit tun will, was die Zukunft gefährden könnte, also eingreifen möchte. Und was passiert? Er greift natürlich ein und es steht sogar in Gefahr, dass er selbst nicht mehr existieren würde in seiner Gegenwart, in seiner eigentlichen Gegenwart im Jahr 1985. Weil er nämlich in die entstehende Beziehung seiner Eltern eingreift. Naja, und dann entspinnt sich eben so eine Geschichte, bei der er versucht, das wieder gut zu machen. Gleichzeitig versuchen sie diesen DeLorean im Jahr 1955 wieder zu aktivieren, haben aber kein Plutonium, müssen sich also was anderes ausdenken.
1,21 Gigawatt.
Ja.
Wie erzeugt man so viel Strom?
Indem man einfach sich einen Blitz zunutze macht, der in im Rathausdach einschlagen wird.
So ist es.
Ja, und es ist also ein ganz wunderbarer Science-Fiction-Gedanke. Ne? Das ist ein wunderbarer Science-Fiction-Film, der eine geniale Idee hat, finde ich. Diese Zeitmaschine mit dem DeLorean, der diese Konzepte aufgreift von was passiert, wenn du da eingreifst in der Vergangenheit, in die Beziehung deiner Eltern wirst du dann selber nicht mehr existieren und so weiter und so fort. Der aber auch gleichzeitig einfach unglaublich viel Humor hat. Also es ist einfach ein witziger Film mit ganz, ganz vielen Gags. Man ist ständig am Lachen. Mit tollen Zeitbezügen, ne? Also wenn er die Musik aus der Zeit bis zu den 80ern dann in den 50ern vorspielt und die alle baff sind und sowas. Ja, ein genialer Film. Aber vielleicht an der Stelle hack du doch nochmal ein, Daniel.
Erstmal vorweg, ich habe mir für heute vorgenommen, keine Inhaltsangaben vorzutragen. Ich fand deine sehr, sehr schön. Also deswegen schmunzel ich die ganze Zeit. Ansonsten würde ich tatsächlich jetzt erstmal wirklich auf den Film als solches eingehen. Und da fange ich mal klein an, weil ich sage, wenn es um Mainstream und Unterhaltungskino geht, ist das einer der besten Filme, die je gedreht wurden.
Kavum.
Kavum.
Micha sieht das anders, sonst hätte er ihn ja auf seiner Top 3.
Das kann er ja gerne anders sehen. Nobody's perfect. Also er ist spannend, er ist witzig, er ist kurzweilig. Er hat keine Längen, er hat tolle Charaktere. Du hast sie auch gerade wunderbar beschrieben. Und ich finde, was so großartig, nahezu perfekt gelungen ist in diesem Film, ist diese Mischung aus Science-Fiction, die du es auch gerade beschrieben hast, auf der einen Seite, und dann so einer Coming-of-Age-Geschichte auf der anderen Seite. Und diese Mischung ist so toll, Es ist ein richtig gutes Drehbuch, finde ich. Und da ist jede Szene erfüllt ihren Zweck. Da ist irgendwie nichts überflüssig, nichts fühlt sich irgendwie nach Längen an oder als Füllmaterial oder langatmig, sondern ich finde das sehr, sehr auf den Punkt und total gut erzählt von Anfang bis Ende. Dann natürlich diese ganze 80er-Ästhetik, der 80er-Look, ja, Jeans, rote Weste, Nike-Schuhe, Skateboards, der DeLorean, den hast du schon erwähnt. Fun Fact übrigens am Rande, ursprünglich sollte Marty McFly die Zeitreise in einem Kühlschrank absolvieren. Ich glaube, da hatte man so Bedenken, dass Kinder das nachahmen könnten und in den Kühlschrank zu klettern ist jetzt vielleicht nicht die allersicherste Idee. Und irgendwie kam es dann, glaube ich, mehr oder weniger zufällig, Micha, vielleicht hast du da noch Insights, aber ich glaube, mehr oder weniger zufällig dann auf diesen DeLorean, dieser Sportwagen. Ja, ansonsten, du hast ja auch schon so popkulturelle Bezüge innerhalb des Films angedeutet, Björn. Also der ganze Film ist ja auch voll davon, ne? Also popkulturelle Referenzen in andere Bereiche, in andere Zeiten auch zu schaffen. Und um ein Beispiel zu nennen, dank Marty McFly erfindet ja im Grunde genommen Chuck Berry den Rock'n'Roll, ne? Und das ist natürlich auch ein wunderbarer Gag.
Chuck, yes. Marvin. Dein Cousin Marvin Berry. Du bist doch auf der Suche nach einem neuen Sound. Hör dir das mal an.
Wunderbar. Also auch das ist einfach mega witzig. Die Idee ist lustig, so zu tun, als wäre eben diese Filmfigur Marty McFly dann eben auch für diesen Musikstil verantwortlich, den er überhaupt erst in diese Zeit dann gebracht hat. Und ja, wie ich schon eingangs sagte, also wenn wir uns so über Mainstream-Filme und Unterhaltungskino, so nenne ich es jetzt mal, ohne das abwerten zu wollen, wenn wir uns darüber unterhalten, dann ist der Film wirklich ganz weit vorne. So, Micha, was ist dein Problem?
Was hat dich abgehalten?
Was ist dein Problem?
Was ist dein Problem? Also die Frage, die wir normalerweise Björn stellen, geht diesmal an mich. Björn, du hast was sehr Wichtiges gesagt und ich kam mir damals schon komisch vor, dass ich da einsam an der Front stand, und zwar, dass das ja ein super Science-Fiction-Film ist. Und diese Kategorie hatten wir ja schon mal bei Dreipod gehabt als Kategorie. Und da habe ich ihn natürlich genommen. Ich weiß, dass der bei Filmnerds jetzt nicht wirklich unbedingt als harte Science Fiction gilt, dieser Film. Dafür ist da viel zu viel Genre-Mix dabei. Aber diese Grundprämisse, dass er zurückreist, um seinen eigenen Vater zu treffen. Also wie war der in seinem Alter? Wie wären die Freunde gewesen oder nicht? Und er muss praktisch dann durch diese Zeitreise seine eigene Existenz nachträglich dann nochmal retten. Mehr Sci-Fi geht eigentlich gar nicht. Insofern hatte ich ihn damals bei den Sci-Fi-Filmen, hätte auch hier gut gepasst. Also finde ich total gut, dass ich, wäre auch schade gewesen, wenn wir aus dieser 80er Jahre Folge rausgegangen wären, ohne über Zurück in die Zukunft zu sprechen, weil das hat er auf alle Fälle verdient. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man leicht unterschätzt, weil es ist eine Komödie, es ist Science Fiction und es ist die von Daniel angesprochene Coming of Age Geschichte. Und es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, diese Mischung hinzubekommen, dass du Gags hast, Witze, witzige Dialoge, ohne dass du die Dramatik dieser Geschichte und dieses Mitfühlen mit Marty, mit seiner persönlichen Situation, ohne das zu unterminieren, das ist gar nicht so leicht, weil dann ist immer die Gefahr, dass das in die ein oder in die andere Richtung kippt. Und das kriegt der Film wirklich super hin. Und ich gebe dir recht, Daniel, es gibt keine Längen in diesem Film. Es ist ein Film, wo man immer hängen bleibt, wenn der irgendwie läuft, weil man weiß, da gibt es gar keine Sequenzen, über die du dich irgendwie vielleicht ein bisschen quälen musst, sondern es geht wirklich in einem ganz tollen Tempo bis zum Ende.
Und ich finde, es ist auch ein Feel-Good-Film. Also ich fühle mich, wenn ich den Film gucke, immer gut.
Total.
Total. Und was ich auch...
Außer bei der Szene vielleicht, wo Marty Gefahr läuft, seine eigene Mutter anzubaggern und zu quatschen.
Nachdem er da
das ist jetzt, das, also weiß ich jetzt nicht, was du als Feelgood, für mich ist es ein bisschen komisch, aber da hat auch jeder eigene...
Ich finde, das kann auch seinen Charme haben.
Familien vor.
vor allem, nachdem er kurz vorher dabei entdeckt hat, wie sein Vater eigentlich ein Spanner ist, ne? Oder war.
Ja. Also es gibt schon ein paar Sachen, die würde man heute, glaube ich, nicht mehr so machen. Es ist ja interessanterweise einer der ganz wenigen Mega-Erfolge aus den 80ern, der noch keine, abgesehen von den beiden Fortsetzungen, aber danach kein Reboot erlebt hat und kein Remake erlebt hat, weil auch die beiden Drehbuchautoren und die Filmemacher sich dagegen gewehrt haben. Und ich glaube, wenn die mal nicht mehr sein sollten, dann ist da, dann wird sich die Lage ändern und dann könnte es dann auch ein Remake geben. Es gab immer mal Gespräche, aber die haben sich bisher erfolgreich gewehrt dagegen und zum Glück.
Disney Stay Strong, wollte, Robert.
Disney wollte den Film damals ja nicht machen, aus genau den Gründen. Ne? Weil denen das zu heikel war, diese familiäre Verquickung und da möglicherweise.
Umso höher muss man das, glaube ich, Robert Zemeckis anrechnen, ja. Weil in der Hand von einem anderen Filmemacher, du siehst diese Sache im Drehbuch, von wegen, er soll dann seine Mutter betatschen, damit dein eigener Vater ihn irgendwie niederschlagen kann. Spoiler. Aber das ist eine Sache, wo es wirklich darauf ankommt, wie du das drehst. Und ich glaube, ich hatte es auch in der Science-Fiction-Folge schon erwähnt, der Film wurde ja mit einem anderen Hauptdarsteller begonnen.
Ja.
Und das hätte ein ganz anderer Film werden können, wenn Eric Stoltz wirklich bis zum Ende der Dreharbeiten die Rolle des Marty gespielt hätte.
Ja.
Das ist also da kam eine wirklich Menge, das ist wirklich Lightning in the Bottle. Und bei dem Film passt es dann doppelt sogar, wenn man den Showdown im Hinterkopf hat. Das passiert nicht einfach so, und wenn es passiert, dann ist es ein riesiges Glück. Natürlich auch können, aber es kam so viel zusammen bei dem Film, dass es wirklich ein Glücksfall fürs Kino war.
Ja. Michael J. Fox ist da wirklich in seiner Paraderolle. Und
ja.
Ein Aspekt, der mir jetzt auch aufgefallen ist, oder der ja jetzt nichts Neues ist, aber wenn du jetzt Filme aus den 80er Jahren heute guckst, gibt es welche, die sind gut gealtert und welche, die sind weniger gut gealtert. Mhm. Und Back to the Future ist ein Film, der ist richtig gut gealtert. Jetzt gut, klar, die technischen Möglichkeiten sind natürlich heute andere, das sieht man. Aber es ist einfach ein Film, den kannst du heute gucken, ohne diese Störgefühle, die du sonst manchmal hast. Nicht, weil sich auch die kulturellen Dinge geändert haben, sondern weil irgendwie auch die Art des Storytellings sich geändert hat oder auch der Anspruch an Qualität, ne? Können wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen.
Die Länge von Szenen natürlich auch, ne? Was, glaube ich, jüngere Zielgruppen schnell mal abschrecken kann, wenn du mit denen ältere Filme guckst, habe ich gehört.
Ja. Also der Film ist wirklich zeitlos, also no pun intended. Und ich finde, den kann man, wie du es auch gesagt hast, Björn, das ist ein Feel-Good-Film, den kann man immer wieder reinpacken. Also na klar, irgendwann konnte ich ihn auch mitspielen. Also auch noch ein Fun-Fact am Rande, das war einer der wenigen Filme, die ich auf Laserdisc hatte. Die Älteren erinnern sich.
Wow, stimmt.
Ja, ich hatte so einen Laserdisc-Player und dementsprechend auch so eine gigantische Laserdisc. Und insofern.
Das hatten aber nur die Rich Kids, ne? Also Laserdisc-Player hatten nur die Rich Kids.
Du, ich habe da 17 Jahre für gearbeitet, um mir den dann irgendwann leisten zu können. Und
hast du die noch, die Laserdisc, oder hast du die veräußert?
Nein. Na, das habe ich dann irgendwann, keine Ahnung, auf dem Zehlendorfer Flohmarkt. Ich weiß es nicht mehr, ich kriege das gar nicht mehr so richtig zusammen. jedenfalls war das, hatte ich den auf Laserdisc, und das zeigt, glaube ich, auch, wie sehr mir der Film damals schon am Herzen lag. Und ich habe den dann natürlich auch immer mal wieder eingelegt und gesehen und würde fast überhaupt nicht kann ihn mitspielen. Und nichtsdestotrotz, wie du sagtest, Björn, Feelgood-Film und ein Film, der mich immer wieder bestens unterhält. Ja, und großer Spaß.
Und um die Weihnachtszeit liefen drei Teile im Free TV.
Das ist
RTL 2.
Komplett an mir vorbeigegangen. Ja. RTL 2. Ja, sehr schön.
Ja.
Micha, dann wärst du jetzt, glaube ich, an der Reihe, und ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache.
Oh, wenn das mal kein Spoiler war. Feel Good kann ich jetzt nicht ganz anknüpfen. Also ja, auch, aber nicht die ganze Zeit. Meine Nummer 3 hat im Filmtitel 5 Wörter. Es reichen aber auch 4 aus, um ihn zu erraten. Ich sage nur, oh Captain, mein Captain. Meine Nummer 3, der Club der toten Dichter.
Schön. Schön, schön, schön. Longlist.
1989.
Auf
der Longlist, ja. Zu Recht. Also, wäre natürlich noch schöner auf der richtigen Liste, aber gut, niemand ist perfekt. US-Start war 89, der deutsche Start war im Januar 90. Also darüber wird auch nochmal zu sprechen sein. Das haben wir im Vorfeld zum Glück nicht so eindeutig geklärt. Aber für mich, also 89 kam er in die Kinos. Ganz kurz nur, spielt 1959, also da haben wir die erste Reise in die Vergangenheit bei meiner Top 3, in einem jungen Internat in Neuengland. Und da werden so die Jungen auf Elite-Universitäten, auf diese Ivy League Colleges vorbereitet. Extrem restriktiv, ganz strenge Regeln, viele Regeln. Und es geht um eine Gruppe von jungen Schülern, die einen neuen Literaturlehrer bekommen. Und das ist Mr. Keating. Und der passt so auf den ersten Blick überhaupt nicht rein, dieses Ambiente, obwohl er dort Absolvent war. Aber es ist sehr freigeistig und ermutigt diese Schüler, seine Klasse, ermutigt er, ihren eigenen Weg zu gehen, was an dieser Schule eigentlich überhaupt nicht vorgesehen ist. Und das gefällt der Schulleitung und das gefällt den Eltern der Jungen überhaupt nicht. Und das hat dann teilweise auch dramatische Folgen. So viel zum Inhalt. Und warum habe ich den gewählt? Weil Mr. Keating auch so eine geniale Figur ist, unter anderem. Also das ist der Lehrer, den man sich wünscht, den sich, glaube ich, jeder gewünscht hat, der mal einen einen Fuß in eine Bildungseinrichtung in diesem Land gesetzt hat. Und der ist warmherzig, der ist inspirierend, der ist extrem witzig. Also wird ja nicht umsonst von Robin Williams gespielt. Das hilft natürlich, wenn man den besetzt. Und es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ich den Film nicht öfter schaue, ist eben, weil er, und ich habe es angedeutet, halt auch sehr traurig ist an manchen Stellen. Und der ganze Film ist halt, das ist ein Aufstand gegen diese Institution Schule, gerade diese Art von Schule, und ein Plädoyer dafür, das Leben zu lieben. Und wenn wir das manchmal so im Alltag vergessen, dann ist zumindest dieser Film, Der Club der Toten Dichter, so ein schöner Fixstern, den man wahrscheinlich nie ganz erreichen kann, niemals so frei leben kann, wie Mr. Keating es tut und es auch vorlebt und auch weitergibt an diese Jungen. Aber es ist ein schönes Ideal, dem man nachstreben sollte, dieses Carpe Diem, was auch in der Schlüsselszene in der Schlüsselszene vorkommt, ganz toll gespielt und ganz toll inszeniert. Und ja, dieses Nutze den Tag, das ist ein schönes Motto, was sich durch den ganzen Film zieht, und deswegen meine Nummer 3.
Herrliche Wahl.
Ja, super. Also mein erster Gedanke gerade war, es ist ja auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Und also ich hab irgendwie das Gefühl, weil wir vorhin über die 80er Jahre nochmal so Metaebene, dass die 80er Jahre eine unglaubliche Anzahl an Coming-of-Age-Geschichten produziert haben. Und habe mich gefragt, ob ich das nur so wahrnehme, weil das eben auch unsere Coming-of-Age-Zeit war und man damals natürlich dann mehr Aufmerksamkeit dafür hatte. Aber ich glaube, es ist wirklich viel in der Hinsicht gemacht worden damals. Und ja, vielleicht war das auch, weil insgesamt eine kulturelle Entwicklung stattgefunden hat in der westlichen Welt, ne? Also es ist eine Liberalisierung, die Früchte der 68er. Und das zeigt sich eben ja auch in diesem Film irgendwie, nicht? Also du siehst noch in der Elterngeneration, also der Eltern dieser Kinder, dieser Jugendlichen, erzkonservativ ist das im Grunde genommen, oder konservativ, sehr, sehr streng, diese Leistungsorientierung. Es geht nicht um persönliche Entfaltung, es geht darum, Disziplin an den Tag zu legen, Autoritäten zu gehorchen. Und dieser Drang in jedem Jugendlichen, der im Coming of Age ist, ist es ja, dagegen zu rebellieren, das anders zu machen. Und dann bekommst du diese Unterstützung durch diesen Lehrer und dann zeigt sich das und dann kann auch jeder diesen Schmerz nachempfinden, der damit einhergeht, wenn das von bei deinen Eltern nicht auf Gegenliebe stößt, sondern auf Ablehnung, ja, und diese existenzielle Bedürfnis, was in der Phase ja gleichzeitig noch da ist, die Liebe der Eltern zu spüren, während du gleichzeitig deinen eigenen Weg machen willst. Und deswegen bringt es auf eine ganz wundervolle Art und Weise diese innere Zerreißprobe von Jugendlichen in dem Alter, aber eben auch die gesellschaftlichen Aspekte rein. Und natürlich, wie du sagst, Micha, es ist so das philosophische Ideal oder das wünschenswerte Ideal, einen solchen Lehrer zu haben, der einem diesen Raum geben könnte. Ja, und selbst dann, wie wir das in dem Film sehen, kann es, wie du sagst, es ist kein einfacher Weg, sagen wir es mal so.
Ja, also du hattest ja
eigentlich. Hast du nicht
gesehen. Hast du. Ganz im Gegenteil. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, wo ich da anfangen soll. Also vielleicht mal so, das mit dem, ich hatte ja relativ schnell Longlist gesagt und das war jetzt nicht einfach nur so dahergesagt, weil ich habe wirklich in der Vorbereitung schwer mit mir gerungen, was diesen Film angeht. Und okay. Das liegt daran, also erstmal, mich überrascht es, dass der bei dir so hoch im Kurs steht. Das finde ich total schön. Das freut mich sehr. Und es freut mich jetzt auch sehr, dass du den hier heute nominiert hast.
Ist, glaube ich, auch ein Film, über den wir meines Wissens auch noch nie gesprochen haben. Also wir haben ja auch schon viel über Filme gesprochen, bevor die Mikros dieses Podcasts zum ersten Mal freigeschaltet wurden und Björn auf Rec und Play gedrückt hat.
Ja.
Oder Daniel. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir über den Film gesprochen haben. Insofern interessant zu wissen, dass der auch bei euch hoch im Kurs steht, wenn es auch nicht für die Top 3
gereicht. Dann lass mich da noch kurz anschließen, Daniel. Ich weiß, dass wir beide in der Schulzeit über den Film gesprochen haben.
Wirklich?
Ich erinnere mich noch an das Gespräch dazu. Ja.
Okay.
Als ihr auf dem jungen Internat wart.
Krass.
Auf dem Innenhof.
Ja. Ja, Micha, du hattest ja auch gesagt, jetzt in Bezug auf die Story, dass der Film natürlich auch hier und da sehr traurig ist. Und ich schmeiß da nochmal eine Schippe oben drauf, weil das einer der absoluten Lieblingsfilme meiner Mutter war, die ja mittlerweile seit vielen Jahren verstorben ist. Und wir beide diesen Film wirklich geliebt haben. Ich ihn bis heute liebe und ihn auch gerne zusammen geschaut haben. Und dieses philosophische Prinzip von Carpe Diem, nutze den Tag, das ist etwas, was und jetzt mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unsterblich auch mit meiner Mutter verbunden ist. Meine Mutter hat mir mal eine Kette geschenkt mit einem Anhänger, wo sie Carpe Diem hat drauf gravieren lassen. So, also
ne, in Andenken an den Film oder war das
Andenken, unabhängig davon? In Andenken an den Film und weil wow. wir beide sehr großen Gefallen an diesem philosophischen Prinzip irgendwo entdeckt haben und das tatsächlich für mich auch immer so eine Message bleiben wird, die meine Mutter mir mitgegeben hat. So, und insofern hat dieser Film eine ganz, ganz besondere Bedeutung für mich. Und ja, ich hätte den, wie gesagt, ich habe sehr gerungen mit mir und ich hätte den auch ohne weiteres auch in meine Top 3 packen können. Ich habe mir, anders als Björn, ich habe mir heute keinerlei Regeln auferlegt. Wohlwissend, dass ich das in der Vergangenheit von Dreipod gemacht habe. Ich erinnere mich beispielsweise daran, als wir mal über die Songs der 80er gesprochen haben.
Ich auch. Ne? Also denke ich jeden Tag dran.
Warum?
Was du da alles rausgelassen hast mit deiner komischen Erklärung. Ja, meine Top 3 80er Songs, die müssen auch nach, also das Stottern kommt jetzt von mir. Ja. Meine Top 3 Songs der 80er, die müssen auch nach 80er klingen. Oder was du da gefaselt hast.
Ja, ja. Also
deswegen war auch Guns N' Roses nicht dabei.
Ich stehe da auch dazu. Also natürlich auf der einen Seite, was mir diese Songs bedeutet haben. Ich will das gar nicht jetzt weiter aufrollen. Aber bei den Filmen habe ich mich heute komplett frei davon gemacht. Ich habe die genommen, die mir in den Sinn gekommen sind, wo ich sage, ich komme an diesen Film nicht vorbei. Club der Toten Dichter hat es mir an der Stelle wahnsinnig schwer gemacht. Und da möchte ich auch zu guter Letzt noch sagen, Robin Williams, oder sagen wir mal so, der Tod von Robin Williams, weiß ich noch, der hat mich damals richtig mitgenommen, weil weil das so ein krasser Verlust war an schauspielerischer Größe, an menschlicher Wärme. Das finde ich bis heute ganz traurig, dass der nicht mehr unter uns ist. Und ja, leider Gottes dann auch natürlich jetzt über viele, viele Jahre keine so tollen Filme mehr machen konnte und so tolle Rollen mehr spielen konnte. Wir haben ja auch viel über Good Will Hunting gesprochen, über andere Rollen. Und eben dieser Lehrer in Club der Toten Dichter, definitiv eine ganz, ganz große Paraderolle von ihm. Und auch dieses, du hast es ja gesagt, du Captain, mein Captain, wie er auf den Tisch steigt und die Jungs auch anstiftet zu ungehorsam und vielleicht auch eben das Entdecken der eigenen Identität und das Leben von Individualität. Gänsehaut. Einfach wunderschöner Film, tolle Nominierung.
Ja, und ist, glaube ich, auch gar nicht zu trennen von dieser Besetzung von Robin Williams, weil der auch wirklich viel improvisiert. Und das siehst du auch, wenn du den Film guckst. Ne? Das ist dann auch wieder der Stand-up-Comedian Robin Williams, die trotzdem diese Figur, die er spielt, die Rolle des Lehrers nicht verrät, aber dann so viel mit reinbringt von sich selbst. Aber auch Shoutout an der Stelle auch von uns gegangen, Per Augustinski. Also wenn ihr das eben auf Deutsch schaut, das ist so schwer zu synchronisieren. Robin Williams an sich in dieser Rolle nochmal wahnsinnig gut synchronisiert von Per Augustinski.
Ja.
Richtig, ja. Björn, das ist sein Synchronsprecher. Du hast ja nur die Originalfassung geschrieben.
Sein Synchronschauspieler, wolltest du sagen.
Ich will das Fass nicht nochmal aufmachen. Also da bin ich immer noch nicht drüber weg, Björn. Darüber wird zu reden sein, dass du Synchronsprecher nicht als Schauspieler bezeichnest. Mhm. Aber wir wollten ja versöhnlich enden. Also das ist schön, dass wir da alle auf einer Seite sind bei Club der Toten Dichter. Und meine Nummer 3. Und als letzter Tipp ist bei Disney Plus und bei Netflix verfügbar zurzeit.
Wäre mal wieder an der Zeit.
Ja, ja.
Bevor wir das tun, schwenken wir in Runde 2 ein.
Ja. Und der Club der Toten Dichter, der ja auf meiner Longlist ist, der gehört zu einer Kategorie von Filmen, wo ich so das Gefühl habe, dass das ist auch, glaube ich, das, was gerade in unserem Gespräch schon klar geworden ist, das hat so eine gewisse Tiefe. Und da habe ich mich gefragt, für meine Top 3, ist das jetzt ein Kriterium? Weil der Tiefe hat, muss der dann eher rein als ein Film, der vielleicht weniger Tiefe hat und mich weniger emotional anspricht? Und die Antwort ist nein. Denn wir machen heute die Top 3 Filme der 80er Jahre. Und
Eis am Stiel kommt jetzt, oder?
Auf Platz 2 kommt ein Film, der vielleicht nicht so viel Tiefe hat auf der Ebene, der aber ein genialer Film ist und den ich mir auch in der Vorbereitung jetzt noch einmal neu angeguckt habe. Und das ist The Terminator.
Mhm. Ja. Ja, ja.
Ich glaube,
Teil 1.
Terminator, ja. Teil 1. Das ist einer der Filme gewesen, glaube ich, der einzige, den ich von diesen drei Filmen, die ich nominiere, hier tatsächlich in den 80ern gesehen habe. Das heißt, ich war sehr jung und ich weiß, welchen Eindruck er damals hinterlassen hat. Nämlich ein Albtraum.
Ja.
Mhm. Und ich konnte jetzt bei der wiederholten Ansehen des Films auch nochmal nachvollziehen, warum. Denn The Terminator, ich komme gleich dazu, ganz kurz zu skizzieren, worum es geht, ist ein unglaublich spannender Film, der richtig, richtig gut erzählt ist. Also die Spannung hält den ganzen Film an. Man sitzt die ganze Zeit auf der Kante, auf der Sofakante, und ist gefesselt. Und das Ganze in einer sehr, sehr gruseligen, düsteren Atmosphäre, die wirklich einen mitnimmt. Und gleichzeitig ist es ein fantastischer Actionfilm. Und ich möchte das auch einfach honorieren, dass es gute Actionfilme gibt. Denn die gibt es, die sind nicht einfach zu machen und die gibt es viel zu selten, wie wir in den letzten 10 James Bond-Teilen gesehen haben. Also,
weil die Terminator, alle gut waren, meinst du?
Genau. Wir sind im Jahr 2029, die Erde ist infolge eines Atomkriegs völlig verwüstet und die Menschheit so gut wie ausgelöscht. Intelligente Maschinen haben die Macht übernommen und es gibt ein paar Überlebende, die in einer Widerstandsbewegung sind, mit einem Anführer namens John Connor. Dann kommen wir in die Gegenwart des Los Angeles von 1984 zurück und durch eine Art Zeitmaschine werden zwei Personen aus der Zukunft in die Gegenwart geschickt. Der Terminator, gespielt von Arnold Schwarzenegger, ein Cyborg und ein Mensch aus der Zukunft, aus der Untergrundbewegung. Der Cyborg nur mit dem Auftrag, eine Frau zu finden. Ihr Name ist Sarah Connor, die Mutter von John Connor, und sie zu töten. Und der Mensch, Kyle Reese, gespielt von Michael Biehn, mit dem Auftrag, sie zu retten. Klingt platt. Die Story ist wahrscheinlich auch in dem Sinne platt, aber es ist einfach ein unglaublich spannendes Unterfangen, was bis in die allerletzte Szene hinein spannend bleibt. Ich meine, kann man den noch spoilern oder nicht? Ich weiß es nicht. Schaut's euch an. Ist einfach etwas, was mir total in Erinnerung geblieben ist und ich glaube auch, was popkulturell die 80er Jahre bis heute hinterlassen hat.
Ich find schön, dass du gesagt hast, du hast den jung gesehen, auch Albträume davon bekommen. Das deckt sich ja auch mit der Entstehungsgeschichte, weil James Cameron wirklich diese Vision im Fiebertraum hatte, eines Metallskeletts, was durch Flammen geht oder aus Flammen herkommt. Da hat er damals eine fette Infektion gehabt und Fieber gehabt. Insofern finde ich es ganz schön, dass er das dann umgesetzt hat in einem Film, der wirklich dann Albträume auch erzeugen kann beim Zuschauer. Mir ging es an. Ich habe ihn nicht so früh gesehen wie du. Ich glaube, ich habe ihn wahrscheinlich dann erst sogar nach Teil 2 gesehen.
Das geht mir, glaube ich, auch so.
Aber was ich immer noch faszinierend finde an diesem Konzept des Terminators, ist diese Unausweichlichkeit.
Ja.
Ich glaube, es ist dann sogar auch ein Dialog oder eine Zeile von Kyle Reese, ne, von wegen, ich paraphrasiere, ne, also du kannst die nicht stoppen, du kannst nicht mit ihm verhandeln, es gibt keinen Ausweg. Das ist eine Killermaschine, die diese auf einer Mission ist und ein Ziel hat eben, und es gibt keinen Ausweg. Und die hat mich schon damals total beeindruckt, diese Unausweichlichkeit eines Dings, was für dich kommt und was nach dir sucht und nicht stoppt, bevor es den Auftrag erfüllt hat.
Ja. Was eigentlich nur diesen einen Zweck hat, ne? Und dieses eine Ziel verfolgt, ja. Das geht mir genauso und mir geht's da auch wie dir. Ich glaube, ich habe den tatsächlich auch erst nach dem zweiten Teil irgendwann mal gesehen. Also ich habe die Story tatsächlich oder die Inhalte des zweiten Teils viel präsenter als vom ersten, muss ich gestehen. Aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, dass auch der erste mich nachhaltig beeindruckt hat. Und ich finde das überhaupt nicht platt, also weil man kann auch immer eine Lanze einfach für gutes Action-Kino brechen, ne? Also es muss jetzt nicht besonders tief gehen und raffiniert sein. Es ist halt auch manchmal eben das gut gemachte Action-Kino. Und auch da natürlich mit der Portion Grusel und Beklemmung dabei. Und das ist The Terminator hervorragend gelungen, würde ich sagen. Also den zweiten Teil auch, aber wir reden ja hier über die 80er und insofern auch das Erstlingswerk. Wirklich ein genialer Actionfilm.
Mit viel schöner Elektromusik, Daniel, also natürlich. Elektronischer Musik.
Ja, das weiß ich. Ja.
Ich finde, man muss noch eine Einschränkung machen. Wer jetzt gerade Bock bekommen hat, Terminator zum ersten Mal zu schauen und vielleicht auch ein Ticken jünger ist. Der Film ist super, auch vom Pacing und von der Erzählung, aber von den Effekten merkt man halt schon ja, gar nicht mal so sehr, dass der von 1984 ist. Du merkst halt, dass James Cameron kaum Budget hatte. Er hat das wirklich das Beste daraus gemacht. Wir haben den teilweise illegal ohne Drehgenehmigung in Los Angeles gedreht, bis dann die Polizei kommt und die dann, wie wir irgendwie auf dem Schulhof, nachdem wir über den Zaun geklettert sind, mit der Kamera unterm Arm dann gehauen sind. Aber da merkst du halt schon auch den Unterschied zum zweiten Teil. Also das ist dann kein Vergleich und da ist er auch selbst eher an seine Grenzen gekommen. Das muss man, glaube ich, nochmal dazu sagen.
Ja. Ich glaube, es waren so 6 Millionen Euro hatte er insgesamt, was für einen Science-Fiction-Film nichts ist. Ne? Und Arnold Schwarzenegger wird sicherlich auch eine ordentliche Gage bekommen haben, auch wenn er danach ja erst richtig zum Megastar wurde. Aber er hatte davor schon Conan der Barbar gemacht und so. Mhm. Nee, das stimmt, Micha, das ist so. Die Technik, die Effekte sind nicht up to date. Und was man, glaube ich, auch sagen muss, das ist zumindest mir aufgefallen, also das Maß an roher Gewalt.
Die Frisur von Linda Hamilton ist auch grenzwertig.
Linda Hamilton ist ja wirklich eine wunderhübsche Frau.
Aber die Frisur in diesem Film, aber auch in der letzten Staffel von Stranger Things.
Ja.
Auch schwierig. Da
hat sie eine Perücke auf, ne? Genau. Denke ich mal.
Aber was für eine?
Ja, Wahnsinn.
Wer denkt sich sowas aus?
Aber es ist so witzig, weil ich gerade kurz vorher Stranger Things gesehen hatte und den Kontrast hatte von Linda Hamilton und diesem jungen, hübschen Mädchen und dann dieser nicht mehr ganz so jungen Frau in Stranger Things. Aber
Jungs, kommt sagen, aus 80er jetzt hier, ne?
Genau. Ja. Was wirklich auch hart ist, ist die exzessive rohe Gewalt. Das muss man wissen und das trägt natürlich einerseits genau zu diesem Horror-Effekt von diesem Terminator bei, der ja auch nicht er ist nicht nur gekommen, um dich zu töten und wird von dich zurückschrecken, er ist auch noch nahezu unverwundbar und gnadenlos brutal. Und die erste Sarah Connor, die er findet im Telefonbuch, ist eine Mutter von einem kleinen Kind, das kleine Kind spielt gerade auf der Auffahrt, er kommt, macht die Tür, klingelt, Sarah Connor, sie so, yeah, und boff, knallt er ihr direkt in den Kopf vor dem kleinen Kind. Also das ist so das Maß an Gewalt, in dem wir unterwegs sind.
Ja, ist es halt ein Raubtier, ne? Also da kannst du keine anderen Maßstäbe anlegen. Ja. Aber was ich spannend fand, als du es gerade zusammengefasst hast, Björn, eigentlich auch die Parallele zu Zurück in die Zukunft, den ihr ja beide auf Platz 3 hattet. Also fände ich mal ganz spannend. Also beides Zeitreisegeschichten, beide geht es darum, die Existenz einer Person, die vorher gelebt hat, auszulöschen oder zu beeinflussen oder zu retten. Wäre mal interessant, ob es da vielleicht auch eine gewisse Beeinflussung gab, dass dann Terminator vielleicht dann auch so eine kleine Inspiration für Zurück in die Zukunft war. Weil das ist schon auffällig, dass innerhalb von einem Jahr zwei ganz unterschiedliche Genres und ganz unterschiedliche, ja, einmal Feelgood und dann eben der düstere Science-Fiction-Film, aber schon mit einer ähnlichen Prämisse, finde ich interessant.
Mir fällt da gerade noch ein anderer Cameron-Film ein, aber vielleicht kommt der noch, wer weiß. Deswegen will ich da jetzt noch gar nicht...
War letzte Woche im Kino und habe Avatar Teil 3 gesehen, James Cameron. Mhm. Und habe kurz gedacht, so, weil ich am Tag vorher hatte ich mir den Terminator nochmal angeguckt. Und lass uns doch einfach mal kurz eine Sekunde innehalten und auch diesen grandiosen Regisseur dafür würdigen, was da im Laufe der letzten 40 Jahre zusammengekommen ist.
Top 3 James Cameron. Einen schlechten Film. Keinen schlechten Film gedreht, außer Piranhas 2, aber das ist eine andere Geschichte.
Sonderfolge für drei. Der Regisseur mit dem zweitmeisten Kinoumsatz in der Geschichte.
Nur zweiter,
weil Nummer eins ist
die Brüder Russos.
Steven Spielberg. Und wer weiß, ob wir heute noch was von Steven Spielberg.
Mit dem muss man ja eigentlich immer rechnen, aber heute mal gucken.
Brücke zu Micha gebaut.
Vielleicht. Ich will gerne mal das von Björn aufnehmen, wo du gesagt hattest, und das kann ich total nachvollziehen, so dass das ein Impuls sein kann bei so einer Top-3-Liste. Ja, wie tiefsinnig darf es, muss es, kann es sein? Muss ich dann irgendwelche Oscar-Filme, die 8 oder 10 Oscars geholt haben, auf alle Fälle zumindest auf dem Zettel haben und dann gucken, ob die mich persönlich treffen? Ich habe auch versucht, mich davon freizumachen, bin aber trotzdem bei meiner Top 2 genau bei einem solcher Filme gelandet. Und meine Nummer zwei hat 8 Oscars geholt. Meine Nummer zwei ist Amadeus.
Oh, ja. Yes.
Donnerwetter.
Von 1900. Ja, das glaube ich, ist aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich versuche das mal zu erklären, warum. Amadeus gehört jetzt nicht zu viel dazu. Es geht um Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, so viel Zeit muss sein. Aber vielmehr geht es noch um Antonio Salieri. Das spielt Ende des 18. Jahrhunderts, spielt in Wien. Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht irgendwie in den Falco-Song übergeht und versucht, das zu rappen, zusammenzufassen.
Mach doch.
Dieser Antonio Salieri ist auch Komponist in Wien, ist Hofkompositeur des Kaisers von Österreich, ist auch eine historisch verbriefte Figur und der ist sehr gottesfürchtig. Und der gerät aber ins Hintertreffen als der sehr, sehr begabte, also dieses musikalische Wunderkind Mozart aus Salzburg in Wien auftaucht und ja, dass das Leben von Salieri komplett auf den Kopf stellt. Was mir an diesem Film so gefällt, und ich habe ihn jetzt gerade die letzten Tage, weil er sehr lang ist, über mehrere Abende verteilt, geschaut, ist zum einen diese Ästhetik, also das ist total bildgewaltig, das ist wirklich ein Kostümfilm, wie man sich ihn vorstellt. Und er eignet sich von der Stimmung her perfekt für die Winterzeit. Also du hast ganz viele Szenen, die im Schnee spielen, jetzt kann man als Weihnachtsfilm, ich weiß, die läuft auch gerne im Dezember im Bali-Kino in Zehlendorf. Wer sich also da mal rumtreiben sollte, immer mal gucken. Aber auch nach Weihnachten ganz toll. Und die Musik ist wahnsinnig schön umgesetzt. Und ich bin, das sage ich als Nicht-Klassik-Fan, dass das wirklich toll umgesetzt ist, wenn die Menschen über Musik sprechen, teilweise Notenblätter lesen und dann mit dem Umblättern fängt ein neues Musikstück an, also ganz auch innovativ umgebracht. Und der Film bricht völlig mit dem Bild von Mozart, was man vielleicht hat. Weil ja, es ist ein Wunderkind, aber in diesem Film ist er vulgär, er ist infantil, er ist unreif, er ist eigentlich ein Clown. Und da kann man darüber streiten, wie historisch korrekt das ist. Also da nimmt sich der Film einige Freiheiten. Aber es ist vor allen Dingen, und das reizt mich, glaube ich, besonders an diesem Film, und jeder hat, glaube ich, so bestimmte Themen, die ihn immer wieder ansprechen, quer über die Jahrzehnte. Es ist ein Film über ein Genie, es ist ein Film über Konkurrenzkampf und es ist ein Film über Eifersucht und Neid zwischen zwei Künstlern. Weil dieser Salieri ist eine faszinierende Figur, weil er hält sich für einen guten Komponisten, bis er Mozart trifft. Und in dem Moment, wo er als fast einziger erkennt, was für ein Genie Mozart ist, dem alles zuzufallen scheint, erkennt er seine eigene Mittelmäßigkeit und verflucht Gott, dem er vorher sein ganzes Leben gewidmet hat, und macht es dann sich zur Aufgabe, Mozart zu zerstören. Als Rache an Gott, weil er ihm nur die einzige Gabe, die er ihm gegeben hat, die er Salieri gegeben hat, ist, Mozarts wahres Genie zu erkennen und seine eigene Mittelmäßigkeit.
Ich muss ein Geständnis machen, ich habe den nie gesehen. Und ich fühle mich gerade einigermaßen schlecht, also insbesondere nach deinem, es war ja schon fast ein flammendes Plädoyer, könnte man sagen, so wie du gerade diesen Film zusammengefasst hast. Und ich fühle mich gerade so, als ich müsste den eigentlich kennen und müsste den eigentlich gesehen haben, aber ich kann da im wahrsten Sinne des Wortes leider nicht mitreden. Mich würde aber interessieren, wann hast du den das erste Mal gesehen?
Also keinesfalls damals.
Das dachte ich mir nämlich.
Das ist eine gute Frage. Ich frage mich eher, warum ich ihn gesehen habe, weil das auch jetzt nicht mein unbedingt, habe ich ja gesagt, mit klassischer Musik kann ich relativ wenig anfangen. Das war dann, glaube ich, mal eine Phase, wo ich dann geguckt habe, wirklich welche Oscar-Filme oder geschaut habe, dass da muss dann irgendwas dran sein oder wollte ich zumindest überprüfen, was da dran ist. Wie alt ich war, also ich war bestimmt schon kein Jugendlicher mehr. Also dann als junger Erwachsener vielleicht. Studium vielleicht?
Also ich würde sagen, ich kann einiges mit klassischer Musik anfangen, aber vielleicht nicht unbedingt mit genau dieser Epoche und dann eben auch dieses, naja, es ist ja, wie du auch gesagt hast, so ein Kostümfilm, und das wäre, und auch die Länge, also komisch, dass ich das sage, ne, dass mich das möglicherweise abgeschreckt hat in der Vergangenheit als jemand, der gerne Scorsese-Filme guckt. Aber ich glaube, da kamen so ein paar Dinge zusammen, die mich dann immer so ein Stück weit davon abgehalten haben, wohlwissend um die um die Erfolge, und du hast ja auch die Oscars genannt, um die Erfolge, die dieser Film dann tatsächlich gefeiert hat. Und ja, ich möchte heute eigentlich nicht den Pile of Shame bemühen, aber ihr wisst, in welche Richtung das jetzt gehen könnte.
Also erstmal, ich fände es cool, einfach kam gerade der Gedanke, Daniel, wenn wir vielleicht einen Jingle einführen könnten, immer wenn etwas auf deinen Pile of Shame oben drauf kommt. Das war einmal so klingen, so.
Lustig, ja. So ein Chip-Geräusch oder so.
Ja, irgendwie so.
Ja, eine Schaufel.
Oder wie wenn so ein riesiges Metallstück auf so einen Metallstapel fällt, einfach so kronk weiter geht's.
Nein, ich habe so, kennst du, wenn so ein LKW was ablädt und auf und dann kommt so eine Ladung Schutt, die vor Daniels Haustür landet. Schön.
Ja, bitte schön. Einbauen, ey.
Ja, okay. Dann kriegst du aber auch deinen Spoiler-Jingle, ne? Das ist auch klar.
Ich habe mich ja heute schon zurückgehalten. Keine der Filme habe ich bisher gespoilert. Also,
ne? Nur ich habe das gesagt.
Das macht er bei Filmen, die 40 Jahre alt sind. Genau mein Humor, ey. Ja, lustig, Björn.
Ja, ich habe den Film einmal gesehen und es muss auch so 25 Jahre her sein in dem Dreh. Ich habe den nicht mehr so im Detail präsent. Deine Geschichte hat mich aber wieder voll reingeholt. War ein krasser Film, auch so diese die Mischung aus Tragik, die dahinter steckt, dass er in dem Moment, wo er diese Mittelmäßigkeit erkennt, damit ja auch die Lebenslust verliert und da nicht mehr rauskommt aus seinem eigenen Hass im Grunde genommen oder Minderwertigkeitskomplex, der dadurch entsteht. Das ist schon heftig gewesen. Und wir hatten ja schon mal vor einigen Folgen hier über White Lotus gesprochen, ne? Da habe ich das letzte Mal daran gedacht, weil der Hauptdarsteller in Amadeus ja in der zweiten Staffel von White Lotus mitspielt. Ne?
Stimmt, genau. Auf Sizilien. Ja. F. Mary Abrahams.
Micha, was mich interessieren würde.
Ja.
Nicht tiefenpsychologisch, aber dann doch. Du hast gerade mit einer solchen
Werbung. Siehst du dich als Mozart oder als Salieri?
Warum bewegt dich das so sehr?
Wenn ich das mal wüsste. Aber ich kann ein Muster erkennen. Also das ist natürlich jetzt eine spezielle Geschichte, dieses Konkurrenzdenken, aber Geschichten über Genies, über überbordendes Talent finde ich total reizvoll. Also da kann ich, wenn ich mir wirklich mal so eine Liste von Lieblingsfilmen anschaue, schon Muster erkennen. Und ich glaube, ich habe das auch mal als These gehört in dem Podcast, dann muss es ja stimmen, dass das wahrscheinlich für jeden gilt. Wenn er mal wirklich schaut, wenn er mal seine Top 10 Filme aufschreibt und wirklich mal auf Filme geht, die was aussagen und vielleicht jetzt Sachen, die anderen mal beiseite lässt, dass man da, glaube ich, schon ein Kernthema oder zwei Kernthemen erkennen kann, die natürlich ganz breit gefasst sein können, aber die auch ein bisschen spezieller sein können. Was man mit diesem Wissen macht, ist dann die zweite Frage. Aber warum, kann ich es dir auch nicht sagen. Aber es ist natürlich, ich finde es natürlich, ist immer reizvoll, Leuten zuzuschauen, zuzuhören in Filmen, die meisterhaft sind. Das hat einen ganz besonderen Reiz, genialen Menschen zuzuhören. Das hat auch eine gewisse Coolness, es hat eine Beiläufigkeit. Und das finde ich faszinierend.
Ich kann das total nachvollziehen. Also ich muss dir sagen, ich meine, Mozart ist ja unvorstellbar ist das für mich, diese Art des Genies. Es gibt ja noch vorstellbare Arten, so, und dann gibt's, also für mich, und dann gibt's so das, was meine eigene Vorstellungswelt völlig verlässt, dass jemand in einem Alter von 3, 4, 5 Jahren solche Sachen kreieren kann, das verlässt einfach meine Vorstellungskraft. Ich meine, für mich ist es schon unvorstellbar, wenn ich mir vorstelle, dass Leute wie Schiller oder Goethe, was die für Werke geschrieben haben in ihren 20ern, wo ich mir denke, wo habt ihr das in den 20ern hergenommen? Ja, also ich meine, mit 50 oder aber wo kommt diese Lebenserfahrung, ist ja noch gar nicht da. Ne? Also das ist ja auch Genie. Mhm. Aber bei Mozart ist es wirklich auf einem Level, das ist ja gar nicht mehr greifbar. Und insofern ist eigentlich natürlich schon auch der Gag in dem Film, was du gesagt hast, wenn sie ihn dann mit künstlerischer Freiheit aber eben auch etwaige Schattenseiten angedeihen lassen. Ne? Also wo viel Licht ist, ist ja eben auch oft Schatten bei solchen Genies. Und hier haben sie es dann getan in dem Sinne, dass er eben vielleicht dieses spoiled brat oder so aufmüpfig ist oder vulgär. Ne? Und das ist dann vielleicht die künstlerische Ader.
Ja, es ist aber auch bei dem Film, und es ist mir dann im Nachhinein erst aufgefallen, also ich habe den jetzt mehrmals schon gesehen, dass das natürlich auch eine Geschichte ist, die aus Salieris Sicht erzählt wird. Das heißt, du weißt auch nicht, inwieweit du das für bare Münze nehmen kannst. Das ist sein Eindruck von Mozart, dieser kicherne, unreife Jüngling, dem alles in den Schoß fällt, ob das dann wirklich so war. Also selbst in der Welt des Filmes, in der Realität ist nochmal was ganz anderes, aber selbst in der Welt des Filmes, ob jetzt seine Sichtweise und er erzählt das einem Priester, ob das wirklich so war, ist dann nochmal was anderes.
Ja.
Also ich kann es nur empfehlen, lasst euch drauf ein. Ja. Film ist lang, gebe ich zu. So 2,5, glaube ich. 2,5
für heutige Verhältnisse normal, ne?
Ja. Wahrscheinlich, genau. Also ich glaube, Avengers Endgame ist auch nicht länger. Nicht kürzer. Aber es sind wirklich so diese, auch grandios gespielt von F. Murray Abrams, weil, also es gibt so eine Szene, nur eine Schlüsselszene vielleicht noch, wo er hat einen Marsch geschrieben, um, das war am Anfang des Filmes, um Mozart zu beeindrucken, während der zum ersten Mal zum Hof kommt und Salieri hat einen Marsch geschrieben, der dann, während er zur Audienz zu dem Kaiser kommt, wird das gespielt. Und dann sprechen die miteinander, kommt rein, es wird gespielt, dann sprechen die miteinander und dann will der Kaiser ihm praktisch die Noten dieses Marsches überreichen. Und da meint er, nee, brauche ich nicht, ich habe mir das schon eingeprägt. Und das können die dann erstmal gar nicht glauben, weil Salieri hat das komponiert und ist jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass Mozart das nicht entgegennehmen will. Und da meinte, doch, ich habe das mir schon eingeprägt. Da meint der Kaiser, wenn das wirklich so ist, dann spielen sie es doch mal nach und spielen es mal vor. Ne? Und Mozart spielt das halt nach und spielt es halt nicht nur nach, perfekt, sondern währenddessen variiert er das auch noch. Ne? Und dann meint er so von wegen, an der Stelle, da stimmt doch irgendwas nicht. Es ist nicht so besser und dreht sich zu Salieri um. Ne? Und du kannst halt in diesem Blick von Salieri sehen, da hat er jetzt gerade den Feind fürs Leben gefunden und sein Leben ist auf den Kopf gestellt, weil ihm da bewusst wird, was für ein Genie das ist und der halt dann auch eben sein ganzes Leben in Frage stellt und was er von sich bisher gedacht hat.
Dann verrat mir doch bitte noch, Micha, und auch unseren Hörerinnen und Hörern natürlich, wo läuft denn der Film?
Ich fürchte, der läuft gar nicht, außer bei mir auf meinem Blu-ray-Player. Ich glaube nämlich, dass der zurzeit nicht gestreamt wird. Das ist ja leider das Problem bei vielen älteren Filmen, wenn sie nicht gerade Dirty Dancing oder Zurück in die Zukunft heißen. Aber ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht.
Okay. Ja gut, sonst würde ich vorschlagen, 2,99 oder 3,99 in die Hand nehmen und sich das Ding bei Apple oder so mal leihen, ne? Bei Amazon, wo immer man ist.
Ja.
Oder halt mal die Blu-ray. Dann habt ihr es nämlich für immer. wie ich.
Ja, der gute alte Datenträger.
Ja, genau. Also meine Nummer 2, Amadeus.
Sehr schön. Dann schließe ich die zweite Runde ab. Und ich habe mir, während ich euch so gelauscht habe, viele Gedanken darüber gemacht, welche Brücke ich jetzt bauen kann. Eigentlich ist es so, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe mir heute eben diese ganzen Regeln und diese Versuche, Doppelnominierung zu umgehen und so weiter, ich habe mich davon frei gemacht und ich komme nicht drum herum, ein weiteres Mal Blade Runner zu nominieren.
Nein, das ist hart.
Es tut mir leid. Ja,
ich finde es gut und ich finde es konsequent. Wenn es wirklich deine Top 2 ist, ist es gut.
Ja. Es ist so. Es ist einer meiner Lieblingsfilme.
Ich wollte dir vorher noch eine Nachricht schicken und sagen, aber nicht, dass du mir wieder Blade Runner nominierst.
Doch.
Geil.
Doch.
Nee,
und das mache ich aus vollster Überzeugung und ich habe einfach gesagt, ich muss mich so ehrlich machen. Und ich habe ja in unserer Science-Fiction-Folge, übrigens Folge 39, wir haben sie heute ja schon ein paar Mal angesprochen, da habe ich drüber gesprochen und ich werde auch hier jetzt nicht auf den Inhalt eingehen. Ich will jetzt mal so ein paar Aspekte vorweg schicken, jetzt erstmal so ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Allem voran, weil ich jetzt die Tage auch wieder reingeschaltet habe. Ich habe ihn nicht komplett gesehen, aber ich habe wieder reingeschaltet und der Film ist, egal in welcher Version man sie schaut, ob nun die ursprüngliche Kinofassung oder der Final Cut, ich glaube, es gibt 7 Versionen von dem Film insgesamt so im Laufe der Zeit. Guckt den Final Cut, der ist großartig, der ist auch optisch ein bisschen überarbeitet worden. Gilt aber auch gleichzeitig für die Urfassung. Der Film ist visuell einfach ein Hammer, finde ich, bis heute. Er hat, auch das habe ich in Folge 39 erwähnt, natürlich einen fantastischen Soundtrack von Vangelis und wahrscheinlich ist kaum ein anderer Soundtrack so eng mit einem Film verbunden, wie es bei Blade Runner der Fall ist. Gibt natürlich auch andere, aber ich glaube, unter den Gesichtspunkten ist der Film schon weit vorne.
Der Tag des Falken zum Beispiel, ne? Ja,
natürlich der. Und dann auch das, nennen wir es mal Design in Anführungszeichen, dieses Films, also diese düstere Atmosphäre, Regen, Neonreklame, Großstadtdschungel, Megakonzerne. Und der Film wurde quasi zur Blaupause für dieses Cyberpunk-Genre, also noch bevor man diesen Begriff Cyberpunk eigentlich kannte und benutzt hat, und insofern eine Blaupause für viele andere Filme, die noch kommen sollten, für Computerspiele, die genau in diesem, in dieser, sich in dieser Atmosphäre bewegen. Und Björn, du hast eben du hast mich eine sehr schöne Frage gestellt. Warum bewegt dich das so sehr? Hast du ihn gefragt, und die darüber habe ich auch gerade noch mal so ein bisschen nachgedacht. Und jetzt gehen wir so ein bisschen tiefer, weil es geht halt eben um diese philosophischen Fragen rund um das Recht auf Existenz. Und das finde ich, glaube ich, auch noch mal so extrem reizvoll an diesem Film, weil es geht ja letzten Endes um das Existenzrecht einer künstlichen, menschenähnlichen Lebensform. Und damit, weil ich diesen Film auch in das Science-Fiction-Genre verortet habe, finde ich es trotzdem so spannend, dass der Film sich ganz in weiten Teilen darum dreht, sich nicht mit der Frage beschäftigt, wie funktioniert Technik, sondern was macht Menschlichkeit aus? Und damit eigentlich komplett vom Science-Fiction-Genre wieder weg ist. Also insofern, Science-Fiction ist irgendwie ein Rahmen, der gespannt wird, aber es geht dann eben um so eine sehr, sehr existenzielle Frage, was macht eben Menschlichkeit aus? Und Aspekte wie Erinnerung, Sterblichkeit und Identität, das sind so Aspekte, die da im Fokus stehen in diesem Film. Und auch nochmal ein letzter Aspekt, der die Vielschichtigkeit dieses Films für mich immer wieder zeigt, ist, dass der Gegenspieler, der Antagonist, Roy Batty, gespielt von Rutger Hauer, ja auch so ein heimlicher Held ist in dem Film und kein klassischer Bösewicht ist, sondern auch nochmal mit seinem Streben nach Menschlichkeit und seinem Verlangen nach legitimer Existenz dem ganzen Film und der ganzen Geschichte eine besondere Tiefe verleiht.
Ja, das ist ein Film, den ich glaube, ich habe es damals auch gesagt, den ich bewundere, den ich aber nicht liebe. Und das ist, glaube ich, dem geschuldet, das ist kein Film, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, wie Zurück in die Zukunft, also das ist jetzt keine große Überraschung, dass Blade Runner nicht Back to the Future ist, will es ja auch gar nicht sein, aber das ist kein Film, wo ich hängen bleiben würde. Mhm. Das ist ein Film, den ich bewundere für, du hast es angesprochen, Soundtrack, bahnbrechend, Setdesign, Stimmung. Es gibt, glaube ich, in der Zeit, glaube ich, keinen Film, der mehr Stimmung oder bessere Stimmung oder eine Atmosphäre erzeugt hat. Aber es hat mich dann nie so berührt, wie es eben andere Geschichten tun, aus welchen Gründen auch immer, Björn. Insofern ist das immer so ein distanziertes Verhältnis zwischen mir und Blade Runner gewesen, womit Blade Runner, glaube ich, sehr gut leben kann.
Ja. Björn, ich bin mir gar nicht sicher, ob du ihn zwischenzeitlich jetzt mal nochmal gesehen hast. Es gibt ja
Nüchtern
und im gereiften Zustand, sage ich mal, weil das ist ja auch in Folge 39 hinreichend dokumentiert, ne, dass du ihn eigentlich unter Umständen gesehen hast, die, also das behaupte ich jetzt mal, die diesem Film natürlich überhaupt nicht gerecht werden.
Das erste Mal, genau, das erste Mal habe ich ihn an dieser Silvesternacht da gesehen.
Ja.
Also ich habe gerade selber überlegt, ob ich den danach noch ein kompletten zweites Mal gesehen habe. Also ich habe auf jeden Fall Teile davon noch mal gesehen, bin aber auch nicht hängen geblieben und weiß gar nicht, ob ich den noch ein komplettes zweites Mal gesehen habe. Habe auch gerade überlegt, nachdem du den ja schon vor einiger Zeit so und schon ein paar Mal auch mir auch sonst gegenüber so gelobt hast, ob das jetzt nicht eigentlich mal an der Zeit wäre, dass ich mir den einfach noch mal vornehme. Denn mich spricht ja das Genre an. Ich liebe ja Science-Fiction-Filme. Ich würde dir in der Hinsicht widersprechen, dass ich nicht finde, dass diese Verhandlung von was ist Mensch, dass das nicht Science-Fiction ist. Das ist für mich ein Kern von Science-Fiction.
Also wem gehört denn Data?
Genau.
Wem gehört denn Data?
Ja, genau. Also insofern, das spricht mich alles an. Genau diese philosophischen Fragen über Existenz, über Menschsein, über wer hat das Recht zu leben, wer bestimmt das, über freie Selbstbestimmung. Das sind alles Aspekte, die mich total interessieren, auch und vor allem in Science-Fiction-Kontexten. Ich stehe auch, finde es auch super, wenn Science-Fiction-Filme einen reinholen in eine Welt natürlich. Also alles spricht dafür, dass das eigentlich mich ansprechen müsste. Insofern sollte ich den vielleicht in dem, wie du es formulierst und ich es niemals tun würde, gereiften Zustand noch einmal gucken. Ja. Vielleicht machst du jetzt dieses Pile of Shame, der LKW, der zurückfährt und auch was bei mir raufkippt. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir das mal demnächst nochmal bewusst vornehme. In jedem Fall aber, wenn wir über die Top 3 Filme der 80er Jahre reden, ist Blade Runner etwas, was auf so einer Top-3-Liste eine absolute Existenzberechtigung hat. Denn auch da kann man sagen, das hat die Zeit überdauert, das ist popkulturell, hat das Wellen geschlagen. Insofern ist, ich glaube, das gilt ja auch anerkannt als einer der absolut prägenden Filme der 80er Jahre.
Ja, und dennoch, bei all der Leidenschaft, die ich für diesen Film und diese Geschichte empfinde, lasse ich die Kritikpunkte auch gelten. Also ich würde auch sagen, das Wort Pacing fiel heute schon, wenn man sich über solche Dinge Gedanken macht, also wie ist eigentlich so die Erzählgeschwindigkeit und wie ist so das Verhältnis zwischen ich treibe die Story voran versus ich zeige tolle Bilder, um die Atmosphäre darzustellen. Da glaube ich an vielen Stellen, das würde man heute anders machen. Und ich glaube, es wird Gründe haben, warum es 7 Versionen von dem Film gibt. Weil Ridley Scott möglicherweise...
Geldmacherei, meinst du?
Außer Geldmacherei, Ridley Scott vielleicht auch mit gewissen Dingen oder früheren Entscheidungen dann vielleicht gehadert hat. Und zu dem, was du noch sagtest, Björn, oder vielmehr auch vielleicht nochmal so eine nachgeschobene Empfehlung. Du bist ja auch jemand, der sehr, sehr zugänglich und offen ist, wenn es eben um diese ganzen philosophischen Themen und Fragen geht. Und gerade weil der Film ein offenes Ende hat, da sind ja auch schon tonnenweise Internetforen mit gefüllt worden mit der Frage, und da will ich jetzt auch nicht spoilern, aber auf jeden Fall hat er ein offenes Ende, der Film. Auf jeden Fall regt es zum Nachdenken an. Und für mich war das schon immer ein Film, der lange nachhalte noch in meinem Kopf. Und gerade, wie gesagt, diese Fragen von Existenz, Existenzberechtigung auch dann auch immer wieder Schleifen in meinem Kopf gedreht haben. Last but not least, man muss ja auch dazu sagen, der Film war kein Erfolg an den Kinokassen, ne? Der ist ja geradezu gefloppt und das war dann eigentlich so ein Film, der, und jetzt sind wir wieder so bei dem Thema VHS und die Wiederholbarkeit von solchen Filmen, der dann, auch so über die Jahre und Jahrzehnte sich so eine Fanbase darüber erarbeitet hat. Und also auch so ein bisschen typisch dieses 80er-Prinzip. Erst durch das wiederholte Anschauen und vielleicht auch eben, dass sich da so eine Community findet, die dann anfängt, über diesen Film zu diskutieren und sich auszutauschen. Das gilt auf jeden Fall auch für Blade Runner.
Wir wollen das Ende natürlich nicht spoilern, aber ein Einhorn spielt eine Rolle. Das kann man sagen.
Absolut.
Ne? Ja. Und kann wir wissen ja, dass Björn ein großer Einhorn.
Dann gucke ich den Film noch.
Ja, dann, jetzt
also haben wir aus dem Sport, jetzt haben wir aus dem Sport, beim Sport bist du ja großer Einhorn-Fan.
All Rainbows Unicorns. And Unicorns.
Ja, sehr gut.
Ja, das soll meine Nummer 2 sein. Einmal mehr der Film Blade Runner aus dem Jahr 1982.
Wäre ein schicksalsträchtiges Jahr, dieses 82. Ja, ja. Da kam ja auch noch ein anderer Science-Fiction-Film raus. Den ich aber nicht habe.
Ich glaube, ich bin als nächster dran.
Du kannst ja noch warten, bis Björn seine Nummer 1 vorgetragen hat.
Ja.
Und dann...
Dann? Mia! Was hast du los?
Hast du IT? Ja.
Mia hat nur was vor
heute. Könnte man meinen.
Ja.
Na gut, Björn, dann mach du.
Also ich habe erstmal gerade bei Daniel geschluckt, als er Blade Runner nominiert hat, weil das bedeutet, er hat ja nur noch eine Nominierung übrig.
Ja.
Und ich habe in meinem inneren Dialog, den ich ständig mit mir führe, habe ich eine Wette abgeschlossen, dass Daniel heute 2 Filme nominieren wird, die beide noch nicht gefallen sind. Also mindestens einen davon kann er nicht nehmen. Und ich dachte, dass es da unter Umständen auch zu einer Überschneidung bei uns kommen könnte. Bei dem einen, bei dem anderen war ich mir hundertprozentig sicher, dass es nicht das ist. Und das heißt, ich werde gleich wenn ich das sage oder wenn Daniel dran ist, eine große Enttäuschung erleben, dass wenn Daniel den nicht genommen hat und stattdessen was anderes.
Das ist mein Pokerface.
Moment, was ist?
Das ist mein Pokerface.
Was ist denn mit mir, Björn? Bin ich da auch mit drin in der Rechnung?
Ja, bei dir ist es ja immer so, dass das ist ja, du bist ja so ein freifliegendes Atom. Da weiß man ja nie, was kommt, ne? So, also,
ein freier Radikaler, meinst du?
Genau.
Du kannst so eine Sprüche nicht mal, wie ich gerade was trinke. Mann, Mann, Mann.
Das war also da würde ich überhaupt gar keine Wetten mehr abschließen.
Dazu auch, ja.
Also da würde ich mich nicht wundern, wenn jetzt hier irgendein Arthouse-Film auf der Eins kommt. Und
ja.
Und deswegen schließe ich da keine Wetten ab. Aber ich komme zu meiner Nummer Eins. Ich war zuletzt vor 7 Jahren war ich auf einer Reise in Äthiopien. Und Äthiopien ist ja ein uraltes Land mit einer jahrtausendealten, auch christlichen Kultur. Also man kann wirklich wundervolle jahrtausendealte Kirchen besuchen und taucht so ein bisschen irgendwie damit auch in die Menschheitsgeschichte ein. Ne? Also wir reden wirklich also auch über Bezüge des Christentums nah an der Geburtsstunde Jesus Christus und Israel und so weiter. Und wir haben da unterschiedliche alte Klöster und Kirchen besucht, die dann so mystisch in Berge reingehauen wurden und sowas. Ne? Und in so mindestens 2 von diesen Klöstern wurde einem gesagt, dass es also gut möglich sei, dass hier die Bundeslade versteckt sei.
Mm.
Ja. Und deswegen, und nicht nur deswegen, ist meine Nummer 1 Indiana Jones und der Jäger des verlorenen Schatzes, in dem Professor Jones den verlorenen Schatz jagt, die Bundeslade.
Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Und da war ich mir sicher, dass Daniel den wählen würde. Und wenn er ihn nicht wählt, dann vermute ich, dass er was anderes auf der Eins hat. Und das würde mich sehr enttäuschen.
Okay. Daniel, möchtest du was dazu sagen?
Oh. Nee, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Also mach mal weiter, Björn.
Ja, bei Indiana Jones treffen wir den Hauptdarsteller Harrison Ford in der Rolle des Professor Jones, einem Archäologieprofessor, der gleichzeitig ein Hau drauf ist und ein Abenteurer und auf der Welt verschollene und geheime Artefakte sammelt, um sie für die Wissenschaft und die Museen zur Verfügung zu stellen. Er wird vom CIA engagiert, um die Bundeslade zu besorgen. Das Ganze spielt im Jahr 1936 und das ist Dringlichkeit geboten, weil die Nazis sie auch haben wollen und derjenige, der sie hat, da gibt's das große Gerücht, der wird eine unbesiegbare Armee bekommen und das müssen wir natürlich dringend verhindern. Also begibt sich Indiana Jones mit seiner Peitsche auf eine wundervolle Abenteuerreise, die ihn durch die ganze Welt führt, beginnend in einem Wasserflugzeug von Pan Am. Also das Flugzeug steht auf dem Wasser, man steigt über einen Steg ein. Ich meine, wie geil ist das alles? Und dann geht er zu allen möglichen sagenumwobenen Orten der Welt, erlebt Abenteuer, immer im Kampf gegen die Nazis. Wundervoll bildlich in Szene gesetzt. Und für mich ist das einfach, von Steven Spielberg, für mich ist das einfach Kindheit pur, Abenteuer. Das ist genau das, was ich mit 80er Jahre verbinde. Diese Art Film, Indiana Jones war das Idol. So wollte man sein. Solche Abenteuer wollte ich erleben. Archäologie war dadurch sexy. und ich glaube, das zog sich bei mir bis hin zum Jahr 1994, wo, und da kommen wir zu unserer Folge mit den Top 3 Computerspielen, dann das Spiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis rauskam und was das ja auch noch mal aufgegriffen hat. Und diese ganze Indiana Jones Atmosphäre, der erste Teil, ist einfach perfekt gemacht. Es ist ein Abenteuerfilm. Gleichzeitig lustig und für mich Kindheit pur. 80er Jahre.
Manni, willst du was sagen dazu?
Es gibt ja durchaus mehrere Möglichkeiten, in den 80er Jahren Indiana Jones zu wählen. Ne? Also ja. Selbst wenn ich jetzt bei der Bundeslade nicht einsteige, Björn, wer weiß. Ja, ja, ja. Aber darum geht es jetzt erstmal noch nicht. Also erstmal möchte ich dich natürlich beglückwünschen zu dieser außerordentlich guten Wahl. Und du hast mit jeder Silbe recht. Also ich kann zumindest sagen, dass ich den, ich weiß jetzt gerade seinen Vornamen nicht mehr, Tod heißt er mit Nachnamen, also mit TH am Ende, den habe ich als Top 3 Bösewicht gewählt. Ja, auch hier erinnern sich die Älteren möglicherweise an Folge Nummer 24. 3. April 2022. Lang ist her. Top 3 das waren die Serienbösewichte. Siehst du, jetzt
habe ich noch früher gewesen sein.
Jetzt habe ich auch noch falsch geguckt.
War das nicht die allererste Folge?
Nein, das war noch nicht die allererste.
Doch, das war ganz, ganz, ganz am Anfang auf jeden Fall.
Ja, siehst du, jetzt habe ich mich auch noch verguckt, das waren die Serienbösewichte. Nein, Top 3 Filmbösewichte. Das war die allererste.
Folge 1.
Ja. 3. Mai 2020. Donnerwetter. Da war ja, glaube ich, mit dabei. Und insofern konnte man damals, glaube ich, schon so ein bisschen auch meine Vorliebe und auch meine Faszination für diesen Film, glaube ich, raushören. Ne? Also das rettet mich jetzt vielleicht so ein bisschen. All das, was du gerade gesagt hast, Björn, dieses Abenteuer, dieses rund um die Welt, diese Jagd nach Geheimnissen, nach mystischen Artefakten und solche Dinge, die haben mich auch damals schon total fasziniert, bis heute großartig. Ich möchte Indiana Jones eigentlich immer als Trilogie denken. Das hat sich nicht so wirklich verändert. Also die ersten drei Teile natürlich. Und ich würde auch bei diesem Film sagen, eine ganz, ganz besondere Mischung zwischen Spannung, zwischen Humor und ein richtig, richtig guter Humor, finde ich. Also es wird nie albern, also nie wirklich so Slapstick, aber es gibt so Situationskomik und gleichzeitig gibt es auch Momente, wo man abgestoßen ist, also von diesen Nazi-Schergen, wo es spannend wird, wo es auch dramatisch wird und da kommen so ganz, ganz viele unterschiedliche Empfindungen zusammen. Oder auch Dinge, die einfach eklig sind in diesen Indiana Jones Film. Ich habe ja damals auch beschrieben, wie die dann die Bundeslade aufmachen und die dann dahin schmelzen und so weiter. Ist einfach schon geil und abartig gemacht. Und insofern, ja, eine tolle Wahl und auch eine absolut würdige Top 1.
Kann ich nur unterstreichen. Also es ist wirklich so Kindheitstraum und Indy als Held. Das war das, was, wie du hast es genau richtig gesagt. Das wollte man sein. Also Berufswunsch war nicht irgendwie Archäologe. Berufswunsch war Indiana Jones zu sein. Auch mit dem gleichen Outfit, der gleichen Bewaffnung. Und natürlich super verkörpert auch von Harrison Ford. Also das ist, ich glaube zwar immer noch, ich bin glaube einer der wenigen, der auch gerne Tom Selleck in der Rolle gesehen hätte, der ja eigentlich den Zuschlag bekommen hatte, aber ja, dann, weil er bei Magnum nicht rauskam, die Rolle dann ablehnen musste oder nicht wahrnehmen konnte.
Und gleichzeitig bist du froh darüber, dass er aus Magnum nicht rauskam, ne? Weil er noch viel Magnum gemacht hat.
Genau, am besten wäre natürlich beides gewesen. Ich meine, ja. Michael J. Fox hat es auch hinbekommen bei Hilfe, wir werden erwachsen.
Und ja, aber tagsüber das und nachts das war ja auch anstrengend.
Genau, also. Nachts Back to the Future drehen. Ja. Es ist wirklich diese Mischung, auch gerade dieses Setting, diese 30er Jahre vor dem Krieg, Abenteuer. Es gibt halt noch keine moderne Technik. Ne? Es ist alles handgemacht. Es gibt dann auch Abenteuer, ja, und natürlich auch so dieses Globetrotting à la James Bond, aber auch dieses Okkulte.
Ja.
Das Übernatürliche, was dann auch im Laufe der Filme dann nochmal andere Facetten gezeigt hat. Aber ja, also kann ich echt nichts sagen, auch wenn ich wollte, gegen deine Nummer 1, Björn.
Ja, ich habe auch nochmal den Film jetzt wieder gesehen, in der Vorbereitung auf die Folge. Und ich habe überlegt, ist das wirklich so der erste Film, und Steven Spielberg hat das genial gemacht, in der diese ganzen Aspekte von diesen Fallen, die auch den Weg zu diesen Schätzen drin sind, ne? Also, und wenn du auf den falschen Stein trittst, dann knallt von links ein Pfeil raus oder diese rollende Kugel und all diese Aspekte, die es da gibt, die ja dann auch in vielen anderen Filmen, aber vor allem auch in Computerspielen überall immer wieder aufgegriffen worden. Ob das erste Mal wirklich so richtig prominent in so einem Film und auch gut verarbeitet wurde, dass es glaubhaft war. Man hat das Gefühl, das kann genau so sein, ja? Und das hat auch noch mal so einen besonderen Reiz ausgemacht, weil das dann auch so dieses, okay, wie kann man das jetzt umgehen? Ne? So, und dann, das konnte man ja wieder in den Kindheitsalltag übertragen, indem man sich vorgestellt hat, man müsste jetzt irgendwelche Sachen da draußen umgehen oder Fallen bauen oder so. Ja.
Also wenn du den Film jetzt gerade erst gesehen hast, ich habe ja mal versucht, den mit meiner Frau zu schauen, den Film, wohl wissend, dass sie kein Fan davon ist und dass sie dir wahrscheinlich nicht gefallen würde. Und ich habe es versucht zu verbergen. Ich habe gesagt, wir gucken einen Abenteuerfilm mit übernatürlichen Elementen. Damit habe ich sie dann gehabt. Und dann geht der Film ja, Björn, du erinnerst dich, du hast ihn noch vor Augen, sehr langsam los. Du siehst Indiana Jones am Anfang überhaupt nicht. Du siehst ihn immer nur von hinten, von der Seite, im Schatten. Und die steigen dann aus dem Flugzeug, bahnen sich ihren Weg durch den Urwald. Und dann das wusste ich noch vom vorherigen Schauen, wird dann irgendwann mal sehr prominent Indiana Jones eingeblendet und der Titel des Films. In dem Moment habe ich meine Frau abgelenkt, damit sie das nicht sieht, was ich ihr unterjubeln will. Und habe sie irgendwie kurz ein Gespräch verwickelt und habe gehofft, dass ich damit durchkomme. Dann ging es halt weiter und dann kam halt irgendwann die Szene, als dann zum ersten Mal Indy die Peitsche rausholst und erst danach siehst du das Gesicht von Harrison Ford. Und in dem Moment hat sie mich dann angeschaut und meinte, er hat eigentlich nur enttäuscht den Kopf geschüttelt. Und dann mussten wir was anderes gucken. Die Geschichte meines Lebens.
Ehrliche Geschichte.
Ja, die ist super. Also wie ihr das dann so aushandelt, was geschaut wird, das muss ja großartig sein. Also da wäre ich ja gerne mal Mäuschen, was da so passiert.
Wie du sagst, das wird gar nicht ausgehandelt. Es wird versucht, den Partner in das Licht zu führen.
Ja, auch schön.
Das ist eine Basis für eine gute Beziehung.
Ja.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das so eine typische Jungsnummer ist, ne? Auch mehr.
Ja, gute Frage. Ja, obwohl natürlich in Teil 1 natürlich mit Marion schon eine starke Frau, also ja. Ist jetzt auch so ein Klischee, die starke Frau, ne? Aber eine ungewöhnliche Frauenfigur für die Zeit, wenn man jetzt mal Alien vielleicht mal ausklammert und andere wenige Filme, dann war es schon für einen Film, der Indiana Jones heißt, dann doch fast ein gleichberechtigter Partner. Also es verliert sich dann im Laufe des Filmes leider ein bisschen, aber so am Anfang, dass sie da die Typen unter den Tisch säuft.
Ja,
kann man machen.
Das könnte so ein Genre für sich werden. Also den Film zu umschreiben, ohne zu viel zu verraten und den Titel zu nennen, das stelle ich mir ganz lustig vor. Und das erinnert mich, ich habe irgendwann mal so eine ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Irgendein Typ hat gesagt, seine Freundin, Frau hätte ein Kurzstatement zu Alien abgegeben. So, und das lautete, ein Xenomorph vernichtet die gesamte Crew und am Ende stellen alle fest, dass die Frau recht hatte. 5 Punkte. Also das klang gerade so ein bisschen danach und könnte ein schönes neues Genre werden, Filme zusammenzufassen.
Feministischer Sci-Fi, ja, sehr gut.
Ja, genau. Schöne Wahl, Björn. Wunderbar.
Mhm. Und sie dich, nicht deine.
Der Spannungsbogen.
Ich hoffe sehr, dass du jetzt nicht stattdessen Star Wars nominiert hast.
Der Spannungsbogen heißt Micha.
Ich sag das ganz bewusst, Daniel.
Ja, ich habe es gehört. Ja? Ich habe dich gehört.
Also.
Ja. Ich habe Kopfhörer auf. Ich höre dich laut und deutlich. Micha war ja schon, der hat ja schon mit den Hufen gescharrt. Der hätte sich fast um einen Hai sich vorgedrängelt.
Stimmt.
Jetzt müssen wir erstmal mich jetzt zu Wort kommen lassen.
Jeden nicht erlaubt, genau. Ja, mein zweiter Anlauf. Jetzt in der richtigen Reihenfolge. Meine Nummer 1 ist Teil einer Franchise, die seit über 40 Jahren gibt, weltweit beliebt ist und wurde einst von Lucasfilm an Disney verkauft. Star Wars. Ist es nicht, sondern Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
Hui, sehr schön. Ja.
Ach Micha, was soll ich dazu noch sagen?
Also, du fehlt warst ja so nur, nah dran, Björn.
Ja, fehlt aber ja nur noch Tempel des Todes, aber egal. Ja, mach
genau,
jetzt mal.
Genau, das fehlt noch, aber es gibt ja diesen Satz in meinem Film, du hast weise gewählt. Hm. Du warst sehr nah dran, Björn. Aber natürlich ist es Teil 3 geworden. Ganz kurz die Story, es ist Mitte der 30er Jahre, Indiana Jones haben wir schon gehört, Archäologe bekommt den Auftrag, den Heiligen Gral zu finden, weil auch der wird von den Nazis gejagt. Auch damit wollen sie eine Superarmee, eine unsterbliche Superarmee aufbauen. Doch zuerst muss Indy seinen entfremdeten Vater wiederfinden, Dr. Henry Jones Senior, denn der hat dem Gral sein ganzes Leben gewidmet und der wurde entführt. Und ja, ich gebe zu, der Film orientiert sich sehr, sehr stark strukturell vom Aufbau an Teil 1, den von Björn genannten. Aber ich habe mich für Teil 3 entschieden, weil eigentlich aus 2 Gründen. Der erste Grund ist also neben dem, was wir schon gesagt haben, dieses Setting und die Figur und so, ist die Chemie zwischen Harrison Ford und Sean Connery, der seinen Vater spielt. Und damals hat Spielberg gesagt, wen können wir engagieren, um Indys Vater zu spielen? Es kann eigentlich nur James Bond sein. Also sprich der Ur-James Bond, Sean Connery. Was das aber so cool macht, weil also 6 Jahre vor Teil 3 von Indy hat Sean Connery das letzte Mal Bond gespielt. Das ist noch gar nicht so lange her gewesen. Das heißt, man hatte ihn noch vor Augen, diesen weltmännischen Helden, action-erprobten Mann der Tat. Und jetzt ist das Coole, dass Sean Connery, dieser Alpha-Mann, gegen den Typ besetzt wird. Wir haben hier den tollpatschigen Bücherwurm, der völlig weltfremd rumläuft und natürlich einen herrlichen Kontrast zu Harrison Fords Indiana Jones bildet. Und das Zweite, und das geht so ein bisschen Hand in Hand, ist, warum ich mich für Teil 3 entschieden habe, weil es wirklich der witzigste und der leichtfüßigste Teil dieser Trilogie, ich blende jetzt bewusst die letzten beiden Filme aus, dieser Indiana-Jones-Trilogie ist. Und das geht fast schon in das Genre Abenteuerkomödie, wie viele Gags da drin sind.
Ja.
So viele Sachen, die man auch zitieren kann, wo irgendwie dann Senior feststellt, dass Junior dass dieses heilige, das Tagebuch über den Heiligen Gral mit in diese Nazi-Festung mitgeschleppt hat und es gar nicht fassen kann und sagt, er hätte es lieber den Marx Brothers schicken sollen an seinen Sohn, da wäre es sicherer gewesen. Oder, Junior, ich wusste gar nicht, dass du fliegen kannst. Und da sitzen sie schon in diesem Doppeldecker und er sagt, fliegen ja, landen nein. Und da waren sie auch schon in der Luft. Also ganz tolle Szenen. Und ich glaube tatsächlich, dass Steven Spielberg als Regisseur unterschätzt wird, wenn es um diese Komödien geht. Er hat ja selten wirklich richtige Komödien gedreht, aber er war, glaube ich, nie näher dran als mit diesem Film. Und dieser Mix macht den Film zu meinem Lieblingsfilm aus den 80ern.
Krass. Ich liebe den Film auch. Und ja, ich habe das vorhin auch erklärt, der Impuls ist da genauso Longlist zu sagen und es steht hier auch. Also ich habe es genauso aufgeschrieben. Einerseits deswegen, also wir haben schon viel über dieses Genre des Abenteuerfilms gesprochen. Du hast es wunderbar zusammengefasst mit der Leichtfüßigkeit. Das geht mir tatsächlich bei diesem Film auch so, aber trotzdem schafft er es immer, gerade wenn es dann wieder so um diese Gegenspieler geht, diese Nazi-Schergen, schafft es trotzdem immer noch irgendwo die nötige Ernsthaftigkeit beizubehalten und nie ins komplett Alberne irgendwie abzudriften. Und gerade die Dynamik von Harrison Ford und Sean Connery als Henry Jones Senior und Junior, die ist einzigartig.
Es ist eine super Wahl und ich habe mich auch lange gefragt, welchen der beiden, also entweder Jäger des verlorenen Schatzes oder diesen ich hier nominiere und habe bewusst natürlich auch nur einen genommen, sonst hätte man hätte ja auch locker zwei Indiana-Jones-Filme hier nehmen können. Es ist ein ganz, ganz toller Film, der definitiv humorvoller ist als der erste Teil. Man sieht, dass er ein Stück mehr Budget hatte in der Produktion. Also es ist schon noch mal ein anderes Level. Es ist natürlich auch fast eine Dekade später. Das ist alles zu sehen und deswegen ist der Film auch qualitativ, auch wenn man den heute guckt, ich habe den auch in der Vorbereitung nochmal geguckt, hochwertiger. Also er ist ein bisschen besser gealtert auch nochmal, im Sinne auch dieser Technik und allem. Und deswegen ist es eine wundervolle Nominierung. Ich liebe diesen Film auch. Es war der erste Indiana Jones, den ich gesehen habe, war der dritte Teil. Mhm. Und ich habe vorhin meinen Hut angehoben für James Cameron. Also lasst uns doch ganz kurz einmal den Hut für Steven Spielberg auch nochmal heben. Du hast ihn ja auch schon genannt. Lasst uns den Hut lüften, weil nicht nur bei den Indiana-Jones-Filmen, wenn das so einfach wäre, gute Indiana-Jones-Filme zu machen, dann wäre der vierte Teil nicht so.
Dann hätten wir fünf davon.
und was der Mann in den 80ern, aber auch danach alles kreiert hat, in einer Bandbreite, wir haben es, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal erwähnt, es ist einfach vollkommen Wahnsinn. Ja. Und diese Indiana Jones Filme sind ja auch eine Kategorie für sich. Wo gibt es noch mal eine solche kreative Mischung aus einem Abenteuerfilm, die trotzdem eine Leichtigkeit haben, die komödiantisch sind, die aber nicht lächerlich sind, die fesselnd sind? Das gibt es eben nicht ein zweites Mal. Auch sagt beim Quartermain.
Quartermain und die Mumie.
Ja, sehr schön. Oder
also es gab ja immer wieder Versuche, das zu kopieren. Ja. Ne? Also auch die Jagd nach dem grünen Diamanten oder der Michael Douglas und Kathleen Turner. Also das war ja damals auch so ein bisschen so eine Vorlage für diese Filme. Aber ja, es ist super schwer, diese Mischung so gut hinzubekommen. Also keiner hat es besser geschafft als Spielberg.
Das stimmt.
Was ich aber bei dem Film nochmal besonders fand, also es klingt jetzt so, als ob das halt dann doch so ein, ja, ich habe gesagt, leichtfüßig und Actionkomödie und es klingt, kann man gut weggucken, es ist pures Entertainment. Aber, und das ist für mich dann nochmal on top, was den Film dann nochmal besonders macht, dass es eben nicht nur darum geht, das Artefakt zu finden, ohne jetzt zu spoilern. Letztendlich geht es um diese schwierige, deswegen habe ich vorhin gesagt, entfremdete Vater, diese schwierige Beziehung zwischen Indy und seinem Vater.
Absolut.
Die dann irgendwann, wo Sean Connery Harrison Ford vorwirft, in dem Moment, als du für mich interessant wurdest, bist du weggegangen. Also in dem Moment, wo er kein Kind mehr war, sondern so ein ebenbürtiger Gesprächspartner, der ein eigenes Interesse daran hatte, haben die sich auseinandergelebt und hatten kaum noch Kontakt. Und dass die dann am Ende des Filmes dann feststellen, dass diese Beziehung unabhängig von der Jagd nach einem bestimmten Artefakt funktioniert und wichtig ist und eine Bedeutung hat, das macht den Film dann nochmal speziell und hat dann wirklich das perfekte Ende, weil, und das ist ja dann auch ein toller Titel, das ist ja, The Holy Grail ist ja auch eine Redewendung. Also dann der Heilige Gral ist natürlich der Kelch, aus dem Jesus getrunken hat, aber ist natürlich dann im übertragenen Sinne für die beiden Menschen, die sich entfremdet haben, dann eben die Beziehung zueinander und die Familie. Und das ist super, das kannst du nicht besser schreiben und das kannst du nicht besser inszenieren.
Da hast du auch wieder diese ganzen ausgeklügelten Fallen, fällt mir gerade ein, ne Björn?
Ja. Ja, total.
Im Altgriechischen beginnt auch Jehova mit einem I.
Ja, genau.
Genau, das hat er da ja wirklich nochmal noch viel besser ausgelebt, auch, ne? Also das und perfektioniert, diese Rätselkultur auch.
Ja, das war super.
Aber Björn, du hast ihn letztens gesehen, also das ist auch geile Gags, ne? So sagen wir in Österreich, auf Wiedersehen. Genau. Und so sagen wir bei der SS auf Wiedersehen.
Wobei, übrigens, ich habe den im Original gesehen.
Ja, in Deutschland, sagt er, ne?
Ja. Und und da ist übrigens der ich habe kurz auch mal geswitcht die Sprachen. Der erste Teil ist auf Deutsch nicht zu ertragen. Sorry, ich weiß gar nicht, wie das damals ging. Der dritte Teil ganz anders. Die
Komik, die er aus Cuts nimmt, ne, wo sie sagen von wegen Marcus Brody hat das Tagebuch, ne, wir werden ihn finden und in den Teufel werden sie. Er hat 2 Tage Vorsprung und das ist mehr als er braucht. Er kennt hat Freunde in jedem Ort von hier bis in den Sudan. Er kennt alle Bräuche. Er wird untertauchen, sie werden ihn nicht finden und mit etwas Glück hat er den Gral bereits in seinen Händen. Und dann harter Cut und du siehst Marcus Brody über so einen orientalischen Bart tapsen und kann mich hier irgendjemand verstehen?
Ja, super. Ja. Herrlich.
Meine Nummer 1. Daniel, jetzt bin ich echt gespannt, aber ich habe eine Ahnung.
Ja. Na gut. Also.
Ist das ein alter Bekannter? Kann das sein?
Also, lass es mich so sagen: Auch meine Nummer 1 war ursprünglich Teil einer Trilogie.
Das war klar.
Auch in meiner Nummer 1 hat John Williams den Soundtrack beigesteuert. Und über John Williams haben wir bislang noch gar nicht gesprochen. So, ne?
Ich schon.
Du schon?
In einer anderen Folge aber.
Okay. Und auch in meiner Nummer 1 spielt Harrison Ford mit. Und manchmal, lieber Björn, sieh es mir bitte nach, es ist eine kleine diebische Freude, dich zu enttäuschen, denn meine Nummer 1 ist natürlich The Empire Strikes Back.
Okay, das hätte ich auch noch nicht gedacht, ja.
Das da, darauf lief es hinaus, glaube ich.
Episode 5, der zweite Teil der ursprünglichen Trilogie von 1980. Also Star Wars, ne? Davon ist natürlich die Rede. Aber Björn, ich nehme das jetzt mal sportlich und vielleicht kann ich dich mit meinen Ausführungen, vielleicht kann ich zumindest ein paar Argumente liefern, die dich besänftigen oder die es für dich zumindest ein bisschen nachvollziehbar machen. Weil Episode 5, das Imperium schlägt zurück, ist mein Lieblingsteil von Star Wars. Also insofern war das jetzt gar nicht schlimm, dass der erste Teil von 1977 oder 78 ist. Michael, hilf mir. Ich glaube, 77, ne? Insofern war das gar nicht schlimm, weil Episode 5 oder eben der zweite Teil der Trilogie ist ohnehin mein Lieblingsfilm. Und ja, ihr wisst, ich mag Star Wars, aber Star Wars hat auch gerade in den letzten Jahren auch viel Schrott hervorgebracht. Das muss man auch so sagen. Da war, weiß Gott, nicht alles gut. Warum der mir so gefällt? Der ganze Film ist ein Cliffhanger. Und es geht ja darum, dass im Grunde genommen die Rebellion oder das Gelingen der Rebellion auf Messers Schneide steht. Und ich mag den Film tatsächlich auch, weil er so düster ist und weil es auch um Niederlagen geht, um Zweifel, um Verluste. Und ich würde mal behaupten, dass es auch einigermaßen mutig war, damals so einen Film zu machen, beziehungsweise so einen Film zur Fortsetzung zu machen. Gerade weil er, wie gesagt, relativ düster war mit all den Dingen, die da so passiert sind und die auch nicht immer ganz gewaltfrei abgelaufen sind. Dann hat mich in diesem Film auch immer fasziniert, wie die Art und Weise, wie die Charaktere, also natürlich einfach an Luke, Han und Leia, wie die reifen, wie die wachsen. Ich finde, das ist toll erzählt, das ist toll dargestellt und natürlich auch der krasseste Story-Twist der Filmgeschichte. Stellt sich doch tatsächlich heraus, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Ja, und dann selbstverständlich Yoda. Ne? Also das erste Mal lernen wir Yoda kennen und ein kleiner, grüner, schrulliger Zwerg mit spitzen Ohren, der sich dann als einer der mächtigsten Jedi-Meister herausstellt und plötzlich sowas wie eine moralische Instanz in dieser Geschichte ist. Das finde ich auch ganz großartig an diesem Teil. Und dann vielleicht nochmal so, was die Machart angeht. John Williams habe ich eben angesprochen. Fantastischer Soundtrack. Auch mein Lieblings-Star-Wars-Soundtrack und bei Yodas Theme kann sich mein Körper nie so ganz entscheiden, ob er jetzt, also welche Reaktion zuerst kommt, Gänsehaut oder Pipi in den Augen. Also das ist schon ganz weit vorne. Visuell ist der Film Kracher, also ob nun die Eiswüste von Hoth, der Dschungel von Dagobah oder Bespin, diese Stadt in den Wolken. Also total abwechslungsreich, visuell völlig unterschiedliche Welten, zwischendurch wilde Verfolgungsjagden, wo der Millennium Falcon, also das Raumschiff von Han Solo und Chewbacca, durch einen Asteroidengürtel vor dem Imperium fliehen muss. Und alles in allem ein Beweis dafür, dass eine Fortsetzung besser sein kann als das Erstlingswerk. Das Imperium schlägt zurück.
Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Bei welcher Gelegenheit hattest du den schon mal nominiert? Oder täusche ich mich jetzt ganz?
Ich glaube, ich habe den noch gar nicht nominiert. Also wir haben bestimmt schon, also wir haben definitiv schon über Star Wars gesprochen, über John Williams.
Ja.
Soundtracks könnte sein. Soundtracks.
Soundtracks, das klingt so, als ob es stimmt. Ja.
Ne? Ja.
Genau. Mhm. Ja, doch, genau. Aber hatten wir, glaube ich, dann auch über den Film gesprochen. Es ist nicht der Film aus der Originaltrilogie, den ich am liebsten mag. Das weißt du. Und ich frage mich so ein bisschen, woran das liegt, weil du hast ja mit allem recht, dass gerade der nicht so simpel gestrickt ist wie der erste und auch von den Charakteren mehr zu bieten hat als zum Beispiel der dritte. Aber ich fand ihn dann immer ist vielleicht auch so eine Pacing-Geschichte, so ein bisschen uneben, für mich zumindest, für meine Vorlieben. Mhm. So dass das jetzt nicht der wäre, wenn ich sage, ich möchte einen alten Star Wars Film sehen, dann ist es nicht das Imperium schlicht zurück. Und es kann auch ein bisschen an der Düsternis liegen, weil das war ja wirklich schon ungewohnt. Ne? Ich meine, Star Wars 1 war, George Lucas hat ja mal gesagt, vergesst nicht, wir drehen hier Filme für 12-Jährige. 12-jährige Jungen, hat er sogar gesagt.
Ja.
Und das kann man von Empire Strikes Back nicht behaupten, sondern da geht es ja wirklich ans Eingemachte und es wird düsterer und es wird ernster und endet mit einem offenen Ende. Aber ja, das bringt mein Herz nicht so zum Klingen wie die anderen beiden Filme aus der Originaltrilogie.
Björn,
also ich finde ja alle drei Original-Star-Wars-Filme gut. Und guck sie gern, hab sie gern gesehen. Sie stehen halt bei mir nur nicht auf, glaube ich, einfach so weit oben wie jetzt bei dir. Also das ist sie. Und ich könnte sogar gar nicht mal sagen, warum, weil das, was George Lucas da geschaffen hat, die Welt, die Kreativität, die dahinter steckt, toll ist. Und die Filme auch, also auch schön umgesetzt sind mit einer hohen Bandbreite, mit dem Sci-Fi-Anteil in Anführungszeichen, ne? Also im Setting zumindest, mit der Entwicklung der unterschiedlichen Charaktere, die da passiert, mit ich find's in Summe gut, ich finde es ist gut, spricht mich an, ich mag es, aber ich habe halt nicht diesen unfassbaren Hype. Bei dir sehe ich eher Liebe, in der Gesellschaft sehe ich den Hype, sagen wir eher. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die drei Star Wars Filme alle erst gesehen habe, als ich schon ein Jugendlicher war. und nicht als Kind und damit wahrscheinlich nicht diese Connection habe. Deswegen auch nie dieses Bedürfnis hatte, ein Lichtschwert durch die Gegend zu rennen oder so. Das wäre wahrscheinlich mit 12 eben gewesen, ne? So, oder mit 10 oder so. Und
die hat die Peitsche gereicht von Indiana Jones.
Ja, das. Ich habe gerade drüber nachgedacht. So, warum hat, ne, also, und ich glaube, das könnte so die Erklärung sein, warum ich nicht sozusagen dieses Emotional Attachment so sehr habe, sondern in Anführungszeichen nur sage, ich finde die gut. Und deswegen war das ja auch alles Spaß vorher. Ich hatte vorher den Gedanken und habe meiner Frau gesagt, bei Daniel bin ich mir sicher, der nominiert einmal Star Wars und einmal Indiana Jones. Und deswegen meinte ich vorhin, jetzt kann es ja nur noch eins von beiden werden. Ja. Da war mir schon klar, es würde Star Wars werden.
Mir war auch klar, wie du es gedacht hast, genau. Und es war auch sehr knapp mit Indiana Jones, aber gut.
Ja, nee, insofern, ich kann das total gut nachvollziehen. Auch da will ich gerne nochmal so in die Metaebene reingehen. Ich glaube, dass Star Wars von all den Nominierungen, die wir heute getätigt haben, popkulturell aus den 80er Jahren die größte Bedeutung hatte.
Mhm. Also unterschreibe ich.
Deswegen ist das wäre es auch schade gewesen, wenn es heute gefehlt hätte. Die Bedeutung von Star Wars ist ja auch interessant. Es lag ja jahrelang brach und dann kam ja eigentlich, wann war das Ende der 90er, wann ging es wieder los?
Na, es gab ja irgendwann die Special Editions, also wo dann die alten Filme nochmal überarbeitet wurde. Also da kann ich auch zum Glück sagen, ist Episode 5, The Empire Strikes Back, der Film, der diese Remakes noch am besten überstanden hat.
Das war auch noch auf Laserdisc wahrscheinlich, ne?
Nein. Hatte ich lange Zeit auf VHS tatsächlich. Weil bei Episode 4 und bei Episode 6, da sind schon ein paar cringe-worthy Moments drin. Also da sind so Szenen drin, die hätte es nicht gebraucht und die sehen heute eher peinlich aus, als dass sie irgendwo einen Mehrwert bieten, finde ich, zu dem Film, zu der Geschichte. Und da ist Episode 5 überraschend reduziert. Also man hat natürlich auch viele Effekte einfach erstmal visuell überarbeitet, aber zum Glück relativ wenig da noch irgendwie mit reingebastelt, was, wie gesagt, bei Episode 4 und 6 dann passiert ist und aus meiner Sicht nicht so richtig gelungen ist. Aber das wollte ich noch mal kurz aufgreifen, Björn, weil du auch noch mal das Genre Science Fiction gerade so angerissen hast. Star Wars ist ja grundsätzlich für mich erstmal Fantasy und ich würde Star Wars, also die alte Trilogie beispielsweise viel stärker an sowas wie die Herr der Ringe-Trilogie ranrücken. Ich habe auch immer wieder den Eindruck, das hat einfach damit zu tun, dass ich wirklich in den 80ern so mit Star Wars aufgewachsen bin und das damals schon als kleiner Junge geliebt habe. Und Michael, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir, keine Ahnung, auf dem Boden unserer Kinderzimmer lagen und irgendwie Star Wars Sachen gemalt haben. Also ich weiß sehr genau, dass ich irgendwelche Szenen aus Star Wars irgendwie gemalt habe, so mit Jedi-Rittern und Laserschwert und TIE Fighter und Todesstern und so weiter. Ich habe das auch wirklich, wirklich gefühlt, gelebt, gespielt und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel dann auch nochmal von dieser Faszination ausgemacht und diese Faszination einfach in frühester Kindheit, ich hab das, wie gesagt, ausgelebt, so, und ich glaube, wenn man das so nicht hatte, dann kann ich das auch nachvollziehen, dass man dann diesen, und jetzt benutze ich es auch mal bewusst, diesen Hype dann eben vielleicht nicht spürt, ja, oder auch diese Liebe zu diesen Filmen nicht so spürt. Ja. Aber bei mir ist das definitiv so und ganz explizit eben bei diesem Teil, der für mich auch, und das darf ich ja jetzt sagen, für mich dann auch wirklich stellvertretend ist für die 80er Jahre, für dieses so. Filmjahrzehnt. Ja.
Das ist er auch sicherlich, ja. Ja, schön. Da haben wir doch eine bunte Mischung mit doch gar nicht so viel Überschneidungen.
Das stimmt. Nee. Also hätte ich mehr vermutet, aber umso schöner, dass dem so ist. Habt ihr noch was für die Longlist? Wollt ihr da noch was loswerden?
Ich sage mir mal so, ich habe noch einen Film geguckt, der es dann aber nur auf die Longlist geschafft hat und es war schön, ihn mal wieder zu sehen.
Ja.
Und das war Karate Kid.
Sehr schön. Ja. Auftragen, polieren.
Auch einfach nur schön. Einfach mal wieder schön zum Angucken gewesen. Daniel, deswegen danke dir nochmal, Daniel, dass du dieses Tor geöffnet hast.
Ja,
bestimmt.
Liebend
gerne. Das Tor zur Hölle.
Ja. Da kann ich noch irgendwie eine kleine Anekdote beisteuern, weil ich regelmäßig Daniel-San genannt werde. Das vielleicht auch nochmal zu Karate Kid. Ich habe ja eine Kollegin, die heißt Jackie. Liebe Grüße an der Stelle, und wir nennen uns gegenseitig Jackie-Chan und Daniel-San. Also nicht nur, weil es natürlich popkulturelle Bezüge gibt, sondern es ist ja im Japanischen eine Anspracheform, es ist ja eine Höflichkeitsform, sich mit Chan und San anzusprechen. Und insofern bei unser beider Namen passt das dann halt so schön. Und insofern ist das ein fast täglicher Running Gag.
Nicht nur das, es ist auch kulturelle Aneignung. Aber das ist ein anderes Thema.
Da gehen wir noch nicht
weiter. Schöne andere Folge. Das ist nichts, was mit den 80ern zu tun hat.
Ich habe schon vorhin mehrmals gezuckt, deswegen will ich ihn zumindest auf der Longlist noch mal kurz rausfeuern. Aliens. Also tatsächlich Mehrzahl und Fortsetzung. Weil wir schon bei James Cameron weil wir bei Michael Biehn waren, weil es einfach auch ein wirklich richtig, richtig guter Action Horror, Science-Fiction, whatever-Film ist. Da kommen ja auch so ein paar Genres zusammen, aber ich habe den letztens zumindest auch reingeschaut in der Vorbereitung und festgestellt, das ist einfach ein richtig guter Film. Also
auf jeden Fall.
Nicht, ne? Und wie gesagt, nicht nur Ekel, Alien, irgendwas, sondern auch da das Pacing, wie es geschrieben ist, Ripley, Sigourney Weaver, super geil. Also auch die anderen, die Marines, Bill Paxton und Michael Biehn, auch gerade eben drüber gesprochen. Toll. Also macht wirklich großen Spaß und immer wieder schön auch zum Gruseln geeignet. So, dann werden wir noch ganz kurz über Feedback sprechen müssen, beziehungsweise gar nicht wir. Wir lassen einfach sprechen, weil wir haben Feedback bekommen von unserer Hörerin Marion. Und zwar geht es da um unsere letzte Folge, also unsere Auftaktfolge in diesem Jahr mit dem Jahresrückblick. Und da hat auch offensichtlich die liebe Marion ein paar schöne Dinge im Jahr 2025 erlebt.
Lieber Björn, lieber Micha, lieber Daniel, hier ist Marion. Es wird Zeit für Feedback zu meinen Highlights 2025. Und auf Platz 3 habe ich die Serie Dr. Baloo. Das wird jetzt den Micha freuen, eine Krankenhausserie. Und spielt in einer Klinik in der Uckermark. Hat mir meine Schwester empfohlen. Und als ich reingeschaut habe, dachte ich erst, na meine Güte, was wird das? Aber man gewinnt den sehr lieb. Er steigt dann in seinen Trabi, fährt in die Klinik. Naja, was dort alles passiert. Sehr sehr unterhaltsam und authentisch und läuft. ZDF Mediathek hat jetzt vielleicht ein bisschen die Regeln gedehnt, weil der, glaube ich, dort schon etwas länger steht als 2025. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Auf der 2 habe ich einen Film, Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, Dokumentarfilm über Element of Crime. Und ich habe den dieses Jahr in Spandau in so einem Open-Air-Kino gesehen und es hat herrliche Schwarz-Weiß-Bilder über Berlin aus den 80ern und die Jungs sind ja auch, die machen einfach, was sie wollen, ja, auch eine coole Mischung aus Fotos und Musik. Genau, und auf der 1 habe ich auch die Überraschung für mich dieses Jahr, Florence and the Machine, kennen wir ja alle noch von You've Got the Love, und jetzt neu nominiert habe ich den Song Buckle, der startet einfach wunderbar mit einer Gitarre und dann kommt ihre Stimme, alles perfekt. Ja, das waren die Highlights von Marion und ich freue mich schon auf eure Dreipods 2026. Liebe Grüße.
Tja, jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer schon so weit, dass sie eure Regeldehnungen übernehmen. Ja, das will ich auch mal ganz kurz erwähnt haben. Vielen lieben Dank, Marion. Eine wunderschöne Mischung. Gerade.
Vielen Dank. Grüße zurück.
Auf die Element of Crime Doku freue ich mich, weil das klingt total interessant. Und
das würde ich auch gern gucken. Wissen wir, wo das läuft?
Nee, ich weiß es nicht, wird sich rekonstruieren lassen, ja. Und wer weiß, ob Michael noch die nächste Krankenhausserie hinterher schiebt.
Mal gucken. Vielleicht geht das nächste Thema in die Richtung. Top 3 Krankenhausserien.
Klinik in der Uckermark. Oh ja, eine schöne Brücke. Weil damit wären wir
in der Brücke sein.
Ja, damit wären wir ja wirklich, also so fast am Ende. Und was kommt am Ende? Ne? Das Thema der nächsten Folge. Ja, so, ich habe es ja schon gesagt, genau. Micha, womit willst du uns quälen in der
Zeit. Genau, ihr wisst es tatsächlich auch noch nicht. Ich habe gerade im Überschwang der Gefühle gerade gesagt, ein Lied kann eine Brücke sein. Und ohne dass ich es wollte, habe ich damit eigentlich auch schon guten Teaser gegeben, weil wir haben ja heute so über ein paar Mega-Franchises gesprochen, ne? So, und auch Filme, über die wir schon mal gesprochen haben. Blade Runner, Zorini Zukunft hatten wir schon mal, Star Wars hatten wir schon mal. Ich mache was Musikalisches. Insofern ist das schon mal anders. Und wir werden, glaube ich, auch über Lieder sprechen, über die wir noch nie gesprochen haben. Daniel, du hast irgendwann mal, bevor wir die Regeln geändert haben, also in der frühen Vorzeit von Dreipod, als wir uns noch unterhalten haben, was können wir als nächstes Thema machen, worauf habt ihr Bock, hast du irgendwann mal gesagt, wie wär's denn mal mit Liebesliedern? Also Lieder über die Liebe. Das mache ich natürlich nicht. Weil es ja ein Vorschlag von dir war. Nein, aber ich habe mich da inspirieren lassen. Weil mein Argument war damals, das ist zu viel. Jedes zweite Lied handelt von der Liebe. Das wäre mir zu viel gewesen. Aber ich finde das Thema schön, dass man das nochmal eingrenzt. Und deswegen machen wir in der nächsten Folge von Dreipod Lieder über Musik. Ein Lied kann eine Brücke sein.
Lieder über Musik.
Und wie ihr das auslegt, da seid ihr nur eurem Gewissen verpflichtet. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und es gibt mehr, als man auf den ersten Blick glaubt.
Ja, also ja, das sickert so gerade durch.
Ja, ich war gerade so richtig emotional aktiviert in der Freude, dass wir was über Liebe machen.
Ja.
Und dann kommt der Downer.
Und dann kommt der Micha und sagt,
Jetzt ist irgendwie mein Gehirn an und das Gefühl von Liebe ist raus und jetzt gehe ich ins Bett.
Vielleicht kriegst du ja beides hin. Liebe und Musik. Vielleicht geht ja beides, Björn.
Vielleicht ist ja die Liebe zur Musik, Björn.
Oh. Music was my first love.
Wow. Und gleich mal aufschreiben.
Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, was
kreativ.
Ich wähle. Ich bin sehr gespannt, was ihr wählt. Und also ich freue mich drauf. Das ist ja nur ein Drittel von der nächsten Folge. Aber ich bin da guter Dinge, dass das schön wird. Und was heißt schön? Das könnte sogar noch mehr werden, Daniel.
Super.
Danke.
Tschüss.